Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu
The biggest event probably in the history of mankind.
Das ist völlig richtig, lieber Gianni Infantino. Hier ist das Rasenfunk-WM-Panel, Ausgabe Nummer 3. Und das in einer neuen Gästekonstellation. Ich werde es euch alles erklären, aber erst hören wir dieses Intro.
Sie hören den Rasenfunk.
Kanada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you. Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
Montiel al arco! Argentina, campeón del mundo!
Alles zur WM der Männer.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hättet dieses Intro bei YouTube sehen müssen. Es gibt verschiedene Mimiken der Gäste zu bemerken bei diesem doch sehr langen Intro. Eva, ist es schon wieder zu viel mit Gianni Infantino. Gell, Eva? Hi.
Ich habe das Gefühl, du machst es inzwischen mit Absicht, nur um mich zu ärgern, dass du zu jeder verfügbaren Sekunde ein Gianni Infantino-Zitat einspielst. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dass ich hier bin. Hallo in die Runde.
Trotzdem ist Kritik jederzeit erlaubt, denn
if you want to criticize me, it's fine. It's okay.
It's okay, Eva. Ja, es tut mir leid. Es ist einfach zu einfach, diese Pressekonferenz auszuschlachten. Also schön, dass du hier bist. Schön, dass Inga Hoffmann hier ist, leitende Sportchefin beim Tagesspiegel. Hi, Inga.
Hi, schön wieder hier zu sein in der mittlerweile vertrauten Runde.
In der vertrauten Runde. Dich frage ich natürlich.
So, und wie ist die Stimmung?
Nehmt mir das Soundboard weg.
Die Stimmung ist gut, ehrlich gesagt. Also irgendwie, es macht irgendwie Bock, hier mal in der Runde zusammenzukommen. Es ist irgendwie auch wieder viel passiert und es läuft so, habe ich das Gefühl. Also ja, gute Stimmung. Bisschen sehr warm. Hier in Berlin ist es ordentlich heiß, aber bei euch sicherlich auch.
Und dann muss ich natürlich die Frage stellen, wie es bei Jürgen ist. Jürgen, schön, dass du hier bist. Wie ist denn bei dir gerade das Wetter und die Stimmung?
Also das Wetter ist relativ grau, aber angenehm. Und die Stimmung wurde gestern besser aus zwei Gründen. Erstens das kapverdische Unterfangen. Mhm. Und dann habe ich gestern noch einen schwarzen Bären weggejagt von unserem Grundstück. Der hat aber auch gehorcht. Also damit kann man rechnen. Die sind sehr langsam, wenn sie das machen. Die sehen nicht gleich so aus. Also die sind nicht so aggressiv wie Grizzlies, das muss man also dazu sagen. Aber es macht Sinn, sie wegzuschicken.
Wie war das, if they're brown?
Die wollen den Müll durchwühlen und sonst was alles. Also das, bitte?
Wie war das, if they're brown, lie down, if they're black, fight back? Ist das richtig? Habe ich mir das richtig gemerkt? Nicht,
den
dass ich es bräuchte.
Den habe ich noch nie gehört, aber den finde ich passend, ja.
Okay, aber das ist für dich quasi
groß,
so Alltag.
Man macht sich groß und laut. Man macht sich groß und laut. Mhm. Und mit also so einer Art von Annäherung, ne? Dann fangen die an, je nachdem, wie die sich auch eingeengt fühlen, weil wir haben da verschiedene Wände, wo sie also nicht weiterkommen, wir müssen in Zweie. Also den letzten habe ich nur aus der Garage rauskommen sehen vor ein paar Jahren, der war im Kühlschrank.
Okay,
der hat die Tür aufgemacht. Der hat die Tür, also eine Rolltür. So eine Rollschiebetür oder wie der auch immer heißt, ja. Der hat die Tür aufgemacht und hat sich in der Garage getummelt, aber da gab es eben nicht genug für ihn. Hat dann nur eine Flasche Selterswasser rausgeholt.
Du hast dich also aufgebaut und ihn verjagt.
Ja, das mache ich, wenn ich die sehe. Die sehe ich natürlich nicht immer, aber wenn ich die sehe, mache ich das, weil ich versuche denen im Kopf, sind ja nicht blöde, ne? Versuche denen zu sagen, also hier habt ihr nichts verloren. Das ist die Information. Ich bedrohe euch oder dich in dem Fall. Und der sah etwas jünger aus, also vielleicht 2 Jahre alt oder anderthalb oder so. Und der ist, glaube ich, noch am Lernen unterwegs. Wir wollten weder über Wagen noch Bären reden,
Aber
lass mal so rein.
Ich finde es hochinteressant und vor allem, es baut uns schon die Überleitung, denn wir sind heute anfänglich noch zu fünft, obwohl Tobias Escher leider ausfällt. Comebacks stronger, Tobi, also hier fegt's durch, wie auch durchs deutsche Nationalteam mit dem Ausfall von Nico Schlotterbeck. Werden wir gleich noch drüber sprechen, aber wenn wir darüber reden, Jürgen, dass du dich groß gemacht hast, dass du im 1-gegen-1 mit diesem Bären deine Aura hast wirken lassen, dann haben wir ja schon die Überleitung, um Sascha Felter hier in der Runde begrüßen zu dürfen. Sascha kennen alle Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks hoffentlich schon, denn er macht auch den Podcast Keeper-Analyse und ist ein Torhüter-Experte. Und genau über die wollen wir jetzt anfangs in diesem Panel sprechen. Sascha, wie schön, dass du hier im Rasenfunk dabei bist.
Ja, Tachchen, danke für die Einladung von Bärenbezwingern. Und also ist ja Wahnsinn, wo bin ich ja eigentlich gelandet? Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt höre.
Das hat sich der Bär auch gedacht, als der Jürgen Kalber rauskam, wahrscheinlich noch irgendwie Saxophon oder Gitarre um den Hals und sich dann groß gemacht hat.
Hier steppt der Bär.
Ja, aber absolut, wirklich sehr gut. Ja.
Kann da nur noch, also ich glaube, bei dem Sprichwort kommt, glaube ich, noch hinzu, White Good Night. Das ist dann, glaube ich, wenn du auf einen weißen Bären triffst oder der irgendwie eine weiße Schnauze, dann ist, glaube ich, komplett Feierabend, aber es ist ja warm hier. Bei uns in Leipzig 12 Grad und Regen, dann geht's schon.
Und man sieht auch durchaus manches Mal nach so einer WM-Nacht aus, wie dieses eine GIF oder Meme vom weißen Bär, der erwacht nach langem Winterschlaf und rauskommt. So zu Hause sah ich zumindest aus. Wir wollen sprechen über die Torhüter bei dieser WM, denn da gab es wirklich einige bemerkenswerte Leistungen. Also Eloy Room von Curaçao hat mit 15 Paraden den WM-Rekord von Tim Howard egalisiert. Wosinha natürlich, der irgendwie vor dem Spiel gegen Spanien hatte er 57.000 Follower. Jetzt waren es kurz vor dieser Sendung 15,4 Millionen Follower. Übrigens, er heißt Wosinha 1, denn die Frau, die Wosinha heißt, die hat nur 53 Follower, hat aber ein privates Profil. Ich habe mal eine Anfrage gestellt, weil ich wollte sie fragen, wie viele Anfragen haben sie bekommen in den letzten Stunden, aber vermutlich nimmt sie nicht an. Dann haben wir noch Patrick Beach von Australien, Ali Rissera, Bayran Band vom Iran, Raul Rangel von Mexiko, Max Crocomb von Neuseeland, Thibaut Courtois könnte man natürlich noch nennen. Und so wirklich einige bemerkenswerte positive Leistungen. Allerdings auch das eine oder andere, was durchgeflutscht ist. Ich spiele mal ganz kurz einen historischen Treffer ein von Kap Verde und möchte einfach nur, dass ihr darauf achtet, wie Almut Schuld auf diesen Treffer reagiert. Ihr werdet es gleich hören.
Akanjo.
Sascha, du hast es wahrscheinlich herausgehört, du hattest Almut ja auch schon in deinem Podcast zu Gast. Es war ein erstauntes, als dieser Ball eingeschlagen ist. Wie geht's dir mit Blick auf die Torhüter? Findest du, das ist ein bemerkenswertes Turnier dahingehend bisher?
Im positiven oder negativen Sinne?
Ja, das ist jetzt die Frage, mit was du anfangen möchtest.
Ja, das ist die Frage, ja. Also grundsätzlich finde ich, dass solche Großturniere irgendwie immer ganz, ganz spannend sind, so aus Torhüter-Sicht, ne, wie so die taktische oder technische Herangehensweise von Torhütern. Ich meine, wir sind ja hier in Deutschland sehr verwöhnt, was die technische und taktische Sauberkeit so von Torhütern angeht. Also so bis in Liga 3 hinunter hat man da eigentlich ein ganz gutes Grundgerüst. Wenn man da so Richtung England und so weiter schaut, würde es wahrscheinlich jetzt hier in Deutschland dazu sechste Liga reichen oder so mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber grundsätzlich macht es irgendwie immer Bock, die Keeper auch zu sehen. Auch Keeper, die jetzt wie Wosinha zum Beispiel so ein bisschen älter auch schon sind, die da auch rein körperlich eine ganz andere Herangehensweise jetzt schon haben. Ich meine, nicht jeder 40-Jährige ist dann doch so dynamisch und schnell wie Manuel Neuer. Gleichzeitig sieht man auch ganz viele krumme Dinger schon so im Herauslaufen. Also ich fand da eigentlich so diese Situation zum 2:2 von Kap Verde noch ein bisschen schwieriger. Mhm. Also ich weiß nicht, was Muslera dort durch den Kopf gegangen ist. Ich meine, der Rückpass war natürlich auch eine Katastrophe, aber das ist eigentlich kein Ball, den Torhüter dort irgendwie attackieren muss oder irgendwie rausgehen muss, weil der kapverdische Stürmer wäre dort auf gar keinen Fall mit dem nächsten Kontakt schon so irgendwie aufs Tor gerannt, dass es da gefährlich wird. Also der schießt halt auch bloß mit dem zweiten Kontakt, weil Muslera dort schon irgendwie draußen rum irrlichtert.
Und so kann was man aber auch ein richtig, richtig schöner zweiter Kontakt
der war. Geil.
Also den musst du dann erstmal aus der Entfernung machen. Also Helio Varela, Hut ist hiermit gezogen.
Absolut. Und dann gibt's aber auch so von eigentlich gestandenen Torhütern, ne, wie so ein Alisson Becker, der rannte gegen Marokko irgendwo auch draußen rum, auch überhaupt gar keine Möglichkeit, den Ball dort abzufangen. Das war so ein Ding, was sich so ein bisschen durchgezogen hat, so durch das Turnier, muss ich sagen. So diese Entscheidungsfehler in der Raumverteidigung, im Verteidigen hinter der Kette. Bei, was war es, Japan gegen, Japan zweites Gruppenspiel war gegen, helft mir mal kurz über die Straße, wo er den Ball dort fallen lässt, war doch, glaube ich, gegen Tunesien.
Ja,
genau. Ja, genau. Genau, lässt halt den Ball fallen, so, das sind auch so Fehler, die ihm auch manchmal so vorkommen, auch im technischen Bereich, wo man auch wieder über eine Raumverteidigung mit sprechen können. Ja, ein paar komische Sachen dabei gewesen, muss ich sagen, bisher.
Aber was wäre denn dann dein Fazit? Denn natürlich überragen die Positivgeschichten, wo ich ja jetzt auch schon die wichtigsten Namen genannt habe eingangs, die überragen natürlich alles, weil es ja auch schöne Geschichten sind. Also dass Kap Verde hier schon seinen zweiten WM-Punkt holt, ist unglaublich. Das Spiel von Vosinha gegen Spanien war auch sehr gut. Und was Eloy Room mit Curaçao gemacht hat gegen Ecuador, das haben wir hier in Deutschland vielleicht ja sogar auch noch deshalb besser mitbekommen, weil dadurch Deutschland Gruppenerster wurde und damit jetzt schon fix qualifiziert ist fürs 16. Finale. Aber würdest du sagen, es ist ein gutes Turnier für Torhüter bisher oder hält sich das dann bei dir die Waage?
Ja, ich würde schon sagen, dass sich die Waage hält. Also wenn wir jetzt gerade nochmal auf Eloy Room schauen, das ist ja das Spiel, was uns jetzt nochmal so am ehesten noch vor Augen ist, wo sind jetzt schon ein bisschen länger her, dann war das jetzt, also rein taktisch-technisch jetzt nicht oberste Schule. Also ich erinnere mich auch so an den Kopfball, glaube ich, von Ener Valencia, den er so nach einer Ecke so direkt nach vorne gepatscht hat. Also das war jetzt alles nicht so extrem sauber wie von anderen Toren. Da finde ich den iranischen Keeper schon noch mal ein bisschen besser. Auch Max Crocombe von Neuseeland hat da einige gute Aktionen mit dabei gehabt, schon, wo man gesehen hat, okay, das hat jetzt Hand und Fuß, was er macht. Es wirkt jetzt nicht so wie erste Runde DFB-Pokal unter Tupfingen gegen Bayern oder so, wo halt sich der Keeper irgendwie hinten reinschmeißt und halt hofft, dass er den Ball irgendwie von der Linie kratzt. Insofern würde ich das immer so ein bisschen unterscheiden, so diese einerseits natürlich Heldengeschichten, die einfach cool sind, so Room, Vosinha und so weiter. Wobei ich auch bei Vosinha noch eine kleine Einschränkung machen würde, weil bei ihm das alles nochmal deutlich geplanter aussah in ganz vielen Situationen. Also wir hatten es gestern bei uns im Podcast auch, er hatte gegen Spanien 42 Pässe gespielt. Man eigentlich denkt, okay, der kloppt halt die Bälle hinten raus, aber von den 42 Pässen war ein einziger Volley-Schuss, sondern ne, der legt sich halt die Bälle dann trotzdem in Ruhe hin, guckt erstmal und dann spielt er sie wahlweise gechippt ins Mittelfeld. Das war dann schon in Summe ein deutlich reiferer und eben, wie ich eben schon sagte, so ein geplanterer Auftritt von ihm. Und ja, bei den großen Torhütern, wir hatten es auch mit Maignan, der hat auch ein komisches Spiel gegen Senegal gehabt, ne, wo der dort von Mbaye dort am ersten Pfosten dort überlistet wurde, wo der Ball auch so ein bisschen geflattert ist, plus dann Mandy, Fernschuss von Mbappé, also auch die großen Keeper hatten so ihre Anteile schon in diesem Turnier, aber viele von denen haben eben auch erst ein Spiel gemacht.
Jürgen?
Eine Frage an Sascha. Ich war sehr schlecht drauf, als dieses Pavlovic-Tor nicht gegeben wurde. Weil man kann natürlich je nach Kameraeinstellung erkennen, dass Pavlovic in eine bestimmte Richtung läuft und abspringt. Aber man kann auch erkennen in der Wiederholung, dass er Erster ist am Ball, bevor er den Torwart überhaupt behindern könnte. Das heißt also, in der Abwägung halte ich das für eine schwache Torwartleistung und eigentlich für ein total faires Tor. Aber ich gebe gerne das als Frage weiter.
Ja, ich bin halt kein Schiri-Experte, das würde ich direkt dann vorwegschieben. Im Zweifel bin ich da immer erstmal für die Torhüter, weil ja gerade so bei Aktionen, ich gehe zu einer Flanke, ich gehe zu einem Eckball hin und mir wird irgendwie so der Arm geschlagen oder gehalten oder so, dann ist es ja wie, als würde ich halt einem Spieler so einen Gehfehler geben im Mittelfeld und das wird dann halt auch gepfiffen, weil das ja für die Torhüter ja trotzdem durchgetaktete Bewegungsabläufe sind und wenn da eben irgendwie einmal jemand dich stößt in der Luft, wo ja doch die Stabilität nochmal deutlich geringer ist, finde ich, als wenn man irgendwie so steht oder läuft als Feldspieler, ist es da trotzdem schon wichtig, dass da solche Sachen abgepfiffen werden, weil es für mich auch ein Foul war. Nichtsdestotrotz bringt sich Fofana überhaupt erst in die Situation, dass es ein Foul ist, weil man kann schon erwarten von einem Keeper, der in Frankreich spielt, plus eine WM spielt, dass er dann doch etwas mehr und beherzter zum Ball geht und nicht einfach nur drauf wartet und aus dem Stand hochspringt.
Und ich glaube, auch wenn ich das hier noch kurz ergänzen darf, dass da wesentlich eine Rolle gespielt hat, dass Pavlovic den Ball selbst nie berührt. Also Fofana hat ihn, bekommt ihn an die Hände und von ihm dann prallt der Ball dann ins Tor. Und deswegen, also er hat ihn nicht und dann geht er an den Kopf von Pavlovic. Aber der Erste am Ball ist eben Fofana. Und das ist dann bei solchen Entscheidungen auch oft wichtig. Ich habe es mir gerade nochmal in der Wiederholung nochmal angeguckt, dass ich es hier auch richtig wiedergebe. Ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt. Aber Sascha, gibt es denn dann Trends, die man erkennen kann in der Art und Weise, wie Torwartspiel interpretiert wird bei dieser WM?
Also die ganz großen Trends fehlen irgendwie noch so, finde ich. Man sieht natürlich, dass es, was halt immer wichtiger wird, ist einerseits auch die Eckenstandards, also vor allem halt wirklich Ecken, wo England, wo Dänemark, auch die Niederlande wirklich Teams sind, die den Keeper, wie man es auch aus der Premier League kennt, wirklich zustellen und versuchen halt, ihm möglichst wenig Raum zu geben. Und gleichzeitig sieht man auch, was auch enorm wichtig geworden ist, dass so dieses gemeinschaftliche Verteidigen des Tores, wer deckt welche Ecke ab, dieses, also bei der die FIFA hat nach der Clubweltmeisterschaft im vergangenen Jahr eine Studie veröffentlicht, dass ein Großteil der Schüsse mittlerweile so aufs kurze Eck gehen. Also sprich, wenn der Stürmer von außen reintrippelt, dass er dann, nehmen wir an, Lamine Yamal trippelt von rechts rein und schließt dann eben mit links Richtung rechtes Eck aus seiner Sicht ab. Solche Tore kommen halt immer häufiger vor oder solche Abschlusssituationen. Und das ist eben enorm wichtig, dass Verteidiger und Torhüter auch sehr, sehr gutes Verständnis davon haben, wer deckt welche Seite ab. Und dass die Verteidiger in erster Linie auch sich darauf beschränken, den Ball eben nicht mit so einem langen Schritt durch die Beine zu bekommen, sondern eben sie wirklich darauf fokussieren, hey, ich darf diesen Ball nicht durch die Beine bekommen. Dann hat man, glaube ich, schon einen ganz großen Beitrag dort geleistet, weil es eben auch für die Torhüter leichter wird. Das ist wie bei einem Freistoß. Ne? Die eine Seite wird eben vom Verteidiger abgedeckt und die andere Seite eben vom Torhüter. Dann kann es halt sein, dass es gut geht, oder es ist halt so ein Freistoß wie bei Uruguay vorhin.
Eva?
Du hast ja schon so ein bisschen bist schon ein bisschen auf die einzelnen Torhüter eingegangen. Gab es vielleicht jemanden, den du vorher jetzt auch nicht so richtig auf dem Schirm hattest? Also klar, wenn, ich sag mal, für dich, wenn du dich nur auf Torhüter spezialisierst, ist es in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn man sich immer auf die kompletten Teams vorbereitet. Gibt es trotzdem einen Torhüter, wo du sagst, boah, der ist mir ein bisschen durchgerutscht, hätte jetzt nicht gedacht, dass der ja so und so eine Rolle spielt? Gibt es da irgendwie jemanden?
Also Bosinha hätte ich logischerweise nicht gedacht, dass der halt so ein guter Zocker irgendwie hinten ist. Dann habe ich mich auch nicht so krass drauf fokussiert, weil ich dachte, okay, komm, also eine Gruppe mit Spanien, Uruguay, das wird halt irgendwie schon so ein Schnapper hinten sein, der mal auf der Linie ein paar Mal heroisch dort irgendwie hält. Aber dass er so ein guter Fußballer ist, hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Der südkoreanische Keeper gefällt mir eben auch sehr gut, obwohl er eben gegen die Tunesier dort ein bisschen unglücklich aussah. Aber so vom taktischen Verständnis her, wann stehe ich wo, wann gehe ich nach hinten, wann versuche ich eher dort den Block zu stellen, hat es mir auch eben schon sehr, sehr gut gefallen. Und das ist auch so diese Story eben in solchen Großturnieren, weil ansonsten würde ich mir solche, wir alle vermutlich, solche Mannschaften, solche Spieler gar nicht angucken, dann hätte ich sie einfach gar nicht auf dem Schirm, weil sie teilweise noch in ihren Heimatnationen spielen, da der Fokus nicht so drauf ist, aber das man sieht trotzdem schon, dass einige Keeper da auch aus anderen Nationen, von anderen Kontinenten auch wirklich sehr, sehr gut ausgebildet sind, taktisch teilweise brillant sind. Auch Suzuki von Japan gefällt mir auch sehr, sehr gut, spielt ja ein paar Mal, ich glaube auch nicht, dass er jetzt allzu lange mehr dort spielen wird. Hat mir bisher sehr gut gefallen bei dieser WM. Also da gibt es schon so ein paar Dark Horses, würde ich sagen. Und die ich vorher schon so, also ich hatte da für 11 Freunde einen Text geschrieben. Da war einmal Ronwin Williams von Südafrika. Der hat auch bisher kein gutes Turnier gespielt. Da ist mein Tipp ein bisschen ins Klo gegriffen worden. Und dann Ayman Dahmen von Tunesien verlief ähnlich. Also erstes Spiel auf der Bank gesessen und jetzt rein und 5 Gegentore, obwohl er es gar nicht so schlecht gemacht hat. Aber ja.
Ich glaube, nur als Korrektur eben, du hast, glaube ich, Tunesien gegen Südkorea gesagt. Also ich glaube, entweder du meinst Südkorea gegen Mexiko, und aber weil die sind ja nicht in einer Gruppe. Also ich glaube, du hast die Spiele verwechselt.
Ja,
oder
ja,
ich
möglich.
Nicht richtig,
oder?
Nicht, ist vollkommen okay. Ich habe die ganze Zeit den Spielplan offen, weil ich sonst komplett durcheinander komme.
Ja,
Tunesien gegen Japan war das. Ich glaube, es bezog sich auf den japanischen Torhüter, den du da...
Stimmt, dann war es so, ja.
Ja. Also so hatte ich es jetzt interpretiert. Inga, ich weiß nicht, ob du auch noch was gesagt wolltest. Genau.
Ja, mich würde mal interessieren, Sascha, also diese Frage, wie erlangt man als Torhüter diesen Kultstatus? Also ich finde es schon bei Bosinha irgendwie bemerkenswert, ne? Der hatte vorher, ich glaube, irgendwie 45.000 Follower auf Instagram, jetzt folgen ihm irgendwie 15 Millionen, und so ein bisschen ähnlich ist es ja auch bei Room Curaçao. Also so, klar, dass diese sportliche Leistung, aber auf der anderen Seite merkt man, finde ich, und da würde mich deine Einschätzung mal interessieren, gerade auch so ein bisschen so ein, finde ich, Sehnen nach so Heldengeschichten. Also es geht ganz viel bei Bosinha darum, er ist bei seinen Großeltern aufgewachsen. Der wollte unbedingt, dass seine Mutter einreisen und zum Spiel kommen darf. Konnte sie nur nicht wegen dieser wahnsinnig hohen Bearbeitungsgebühren, die sie da vorweisen müssen, und sie fehlte dann. Und ich meine, bei Room ist es ja auch so ein bisschen so, danach ging es ganz viel darum, wie er der niederländischen Königin irgendwie einen Kuss gegeben hat. Das ist irgendwie auch ein bisschen strange, aber genau, ich finde, es geht so ganz viel um das Drumherum und dann sind es auch noch zwei Nationen, die zum ersten Mal teilnehmen und so. Wie nimmst du das wahr? Also wie viel davon ist sportliche Leistung und wie viel ist vielleicht auch so dieses ganze Drumherum und Sehnen nach Heldengeschichten und ja.
Also gerade bei Wusinja ist ja diese Geschichte, also kann man sich ja gar nicht kitschiger ausdenken. Also wenn dir jemand dieses Drehbuch hinlegt, dann denkst du, ja gut, komm, mach mal irgendwie 10% weniger, dann kommen wir vielleicht ins Gespräch, wenn wir dazu irgendwie einen Film dazu drehen wollen oder so. Und ich glaube halt, bei beiden spielt erstmal so eine Rolle mit, dass sie halt beide irgendwie entweder schon 40 sind oder stramm auf die 40 zugehen, so. Das ist also ein Punkt eben, und auch, dass sie bei Nationen spielen, die man's, also wo ja Torhüter einfach extreme Fokus stehen, ne? Der Room eben eher durch seine Paraden, wo sind ja, würde ich eher sagen, so durch Spielaufbau und wie er hinten so den 16er, seinen Fünfer dort unter Kontrolle hatte. Also das sind halt, wie ich vorhin schon sagte, ne, so genau diese Themen, die man, oder die mich eben auch mit interessieren, so als oder faszinieren noch als jemand, der den Torhüterspiel sehr zugeneigt ist, dass eben solche Tore, die man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat von Nationen, die eigentlich bestenfalls Außenseiterchancen haben, auf einmal dort einen riesengroßen Impact haben. Und ja, schön auch, dass das so in Social Media so gefördert wird und anerkannt wird bei den Jungs.
Und es macht irgendwie auch Spaß, oder? Ich finde, das sind ja so die Geschichten, für die es auch einfach Bock macht zu schauen und dem man das irgendwie auch so gönnt und wo es irgendwie einfach auch, ja, einfach Laune macht, das zu verfolgen auf Instagram und Co.
Ja, absolut. Und irgendwie zum 9. Mal Thibaut Courtois bei einem Großturnier zu sehen, er in allen Ehren, hat auch, finde ich, gegen den Iran fantastisch gehalten, obwohl Belgien ja generell eher dünn war. Das ist dann doch mal eine nette Abwechslung, sage ich mal, zum sonstigen Alltag, den man so hat.
Jürgen?
Kleine Detailbeobachtung aus dem amerikanischen Fernsehen, wo Peter Schmeichel als Studiokommentator eingesetzt wird. Und ich weiß, dass er auch in der Premier League eingesetzt wird. Aber es ist für mich ein Beispiel dafür, dass auch die Torhüter in diese Riege mit aufgenommen werden, zunehmend, dass wir als kompetent für Fußball eingestuft werden und nicht nur also als meinetwegen Total-Spezialisten, die ja nun alle auch irgendwie, nicht alle, aber viele haben ja auch eine ganz bestimmte psychologische Grundbeschaffenheit. Also ich sag mal Jean-Marie Pfaff oder so, mit dem ich vor vielen Jahren ein interessantes Interview geführt habe. Und da merkt man auch mehr Respekt, das wollte ich einfach nur mit dazu setzen, weil ich glaube, die Torhüter haben das verdient, aber das merken natürlich jetzt auch mehr und mehr Leute.
Und selbstbewusster, finde ich, scheinen sie ja auch zu werden, weil ich weiß noch, dass Room meinte, ich verdiene jetzt eine Statue in seinem Heimatland, fand ich irgendwie auch ganz lustig.
Ja, Understatement, genau das braucht's. Für einen, also überstreben gesagt, für ein gutes Spiel vorher irgendwie 7 Stück gegen Deutschland kassiert. Nicht bei allen Gegentoren unbeteiligt
aber
gewesen, würde ich sagen.
Der war noch genau vereinslos im Sommer. Der hat alleine trainiert, bevor er dann irgendwann zu Miami FC, krass, also nicht Inter Miami, gewechselt ist, um überhaupt einen Club zu finden. Also ein bisschen Overstatement darf dann auch sein, finde ich.
Ja, absolut. Ich feiere das. Also warum auch nicht? Genau für solche Momente lieben wir den Sport und irgendwie auch das Torwartspiel im Speziellen.
Dann eine Frage noch, bevor wir dich dann auch gehen lassen. Es gab auch eine kurze Diskussion darüber, ob der neue WM-Ball vielleicht auch eine Auswirkung hat hier zu Ungunsten der Torhüter. Es gab ein paar Tore, bei denen Torhütern so vermeintlich einen kleinen Ticken zu spät dran war. Und ich weiß gar nicht, Joe Hart war das, glaube ich, bei der BBC, der diese Diskussion unter anderem aufgemacht hat. Ist dir das auch aufgefallen? Denn wir haben ja neben spektakulären Paraden auch schon spektakuläre Distanzschuss-Tore gesehen.
Ja, also da kann ich jetzt wirklich mal aus erster Hand auch berichten. Da muss ich jetzt eine größere Schleife drehen, denn am Wochenende war bei mir von Arbeit aus ein Firmenturnier und wir haben dieses ganze Turnier lang, es waren glaube ich 7 oder 8 Spiele, mit Derbys dabei gespielt, die ein bisschen schwerer sind, und dann sind wir dann im Finale nur für dieses eine Spiel gegen unsere Kollegen dort aus Irland, haben wir diesen Adidas-Ball genommen. Der war komplett neu, der hat noch richtig schön geklebt, und dann schoss dann irgendwann der Kollege aus Irland dort aus 12, 13 Metern oder sowas Volley auf das von mir gehütete Tor, und ich kam eigentlich gut an den Ball, gut weggedrückt, so, und dann hat man manchmal so das Gefühl, ey, ich bin gut reingekommen, der Ball muss ja eigentlich, hast du gut gehalten, kannst du dich feiern lassen, so. Und der Ball ging dann aber irgendwie an meine Hand und dann in Pfosten rein, und ich unterschreibe das zu 100%, was Joe Hart gesagt hat. Ich nehme mir dort die Hände schützend hoch. Ich habe da auf jeden Fall keine Aktie an diesem Gegentor dran gehabt, zumindest an diesem Wochenende. Allerdings bei den Torhütern, also wir hatten es ja vorhin schon mal mit Mike Maignan, auch bei Mondi war, glaube ich, auch bei Joe Hart in dieser kurz oder in seinem Take mit dabei, auch Jordan Pickford. Die Jungs, die spielen jetzt, glaube ich, schon seit 3, 4 Wochen oder so nur mit diesen Bällen, wenn sie sich dort vorbereiten. Insofern, bei mir zählt, glaube ich, die Ausrede noch, dass der Ball vielleicht ein bisschen anders ist, vielleicht ein bisschen flattert, keine Ahnung. Bei denen würde ich sagen, eher nein. Also, müssen wir das vielleicht beobachten für die Zukunft. Vielleicht ist es ja bei denen so, dass die Mannschaften jetzt deutlich mehr aus der Distanz abschließen, aber.
Ja, interessanter Punkt. Also und auf jeden Fall die Gewöhnung, die sehen wir ja bei verschiedenen Dingen. Also du kannst dich an diese Bälle gewöhnen, du kannst dich an den trockeneren, stumpferen Untergrund gewöhnen. Das haben ja auch schon Vinicius Junior und andere, Julian Nagelsmann, haben ja auch schon angesprochen. Es ist schwieriger, im 1 gegen 1 vorbeizukommen, weil eben durch den anderen Rasen und die Art und Weise, wie er austrocknet, er eben stumpfer ist und das ein kleiner Nachteil ist auch für Spielrhythmus. Aber das sind alles Dinge, an die kann man sich anpassen. Jürgen?
Aber das ist, eine Sache noch, das ist aber, glaube ich, auch mit diesem stumpfen Rasen auch so ein Thema für Torhüter, ne? Wenn du halt in diesen 1 gegen 1 so einen Block schieben willst, hat man auch bei dem Gegentor von Frankreich gegen Senegal gesehen, das 1-0, wo Mbappé dort so Richtung langen Pfosten schießt. Da sah das Knie von Mondi irgendwie auch nicht so stabil aus, wie er dort zum Ball geschoben hat. Also es kann auch so ein Faktor sein, auch für Torhüter, ja, ne? Wenn man dann eben das eine Knie auf den Boden setzt und dann dagegen schieben will, dass der Rasen einem dort den Strich durch die Rechnung macht.
Noch eine allgemeine Beobachtung. So schön es ist, Torhüter zu feiern, wie wir das jetzt gerade machen, und wir haben genug Grund dafür. Das ist keine WM im Moment, die so wie in Argentinien 78 irgendwie auf 0-0 und 0-1 Spiele irgendwie basteln oder herumgebastelt wird. Hier fallen auch noch Tore.
Ja.
Also dieses Gleichgewicht zwischen, also guck mal die Torhüter, ja, und gleichzeitig, aber es sind attraktive Spiele, wenn so viele Tore fallen. Das finde ich an dieser WM im Moment, Zwischenstand jetzt, keine Ahnung, wie die in der K.O.-Runde dann gegeneinander arbeiten. Das finde ich aber auch nochmal anmerkenswert. Mhm.
Wobei man ja sagen muss, also die 0-0-Spiele, ne, die es bisher gab, 3 waren es, glaube ich, Max, wenn du es gerade offen hast.
Ja.
Genau, das waren ja alles, also Spanien gegen Kap Verde, jetzt Iran gegen Belgien. Also da hatten ja auch die Torhüter einen großen Anteil daran, dass es eben 0-0 stand am Ende.
Ja, und es wurde auch was geboten. Also das ist ja jetzt wieder auch nochmal eine positive Aussage. Also selbst bei 0-0-Spielen war das nicht so wie, oder es gibt ja da so legendäre, wo sie den Ball hin und her schieben. Ich glaube, das war mal ein Champions-League-Finale für Olympique Marseille. Ich habe vergessen, gegen wen die gespielt haben. Die haben sich also quasi von Anfang an nur aufs Elfmeterschießen irgendwie rausarbeiten wollen, beide Mannschaften. Und das gibt's natürlich in der Vorrunde nicht, kein Elfmeterschießen, aber es gibt auch, weiß ich nicht, also vielleicht für eine andere Sendung und ein anderer Zeitpunkt, aber es gibt, glaube ich, auch so andere Motivationsstrukturen im Moment, wie dann meinetwegen Spieler auch angriffslustiger sind und weniger taktisch und so weiter und so weiter. Also alles in dem Topf, das sollten Fachleute besser besprechen als ich wollte es nur ansprechen.
Naja, es gab auch kein Turnier bisher, keine WM der Männer, bei dem die 100-Tore-Marke schon so früh gefallen ist. Das hat natürlich aber auch halt an der ganzen Ausgestaltung des Turniers zu tun. Also das Aufblähen des Turniers und das Weiterkommen von Gruppendritten ermöglicht es eben auch, neben dem, dass es sehr, sehr kompliziert werden wird, an den letzten Spieltagen in den jeweiligen Gruppen, ermöglicht es aber, dass du mit einem Sieg weiterkommen kannst ins 16. Finale. Das heißt, es wird viel mehr belohnt, auf Risiko zu gehen, während beim alten Turnierstrukturen man häufig zu dem Befund kam, Hauptsache nicht verlieren. Wenn du einen Punkt holst und dann noch einmal gewinnst, dann bist du auf jeden Fall sicher mit dabei. Jetzt kann es schon reichen, einmal zu gewinnen. Das heißt, alle können eigentlich voll auf den Sieg gehen, auch die Underdogs. Vielleicht merken wir das auch daran. Aber das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Sascha, vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst. Wann erscheint die nächste Keeper-Analyse? Ich werde es natürlich verlinken in den Shownotes.
Am Freitagmorgen und grundsätzlich immer nach den Deutschlandspielen, da versuchen wir so ein kleines Recap zu ziehen und nochmal zu schauen, ey, was lief denn gut? Da ist dann auch ein Torwarttrainer aus Neuseeland mit dabei, da sprechen wir über die neuseeländische Leistung bei der WM, hoffentlich geht sie noch ein bisschen länger und wer der Podcast der Reihe überdrüssig ist, wer gar nichts mehr hören kann oder will, dann gibt's auf Substack von mir noch so tägliche Analysen, keepanalyse.substack, da könnt ihr auf jeden Fall auch noch ein bisschen was lesen, ein paar Bildern. Ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher als immer nur hier das zu hören, wenn ich irgendwas von Zonen und Vorschieben erzähle.
Ja, und wenn ihr wissen wollt, ob das wirklich ein Torhüterfehler war beim Gegentreffer gegen Curaçao fürs deutsche Team, dann müsst ihr bei Sascha reinlesen und reinhören. Das werden wir jetzt hier nicht aufdecken, extra. Sascha, vielen, vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis bald mal wieder im Rasenfunk.
Bis bald. Ciao.
Das war also der Blick auf die Torhüter. Jetzt wollen wir mal noch bei weiteren sportlichen Themen bleiben. Eins ist natürlich die Verletzung von Nico Schlotterbeck. Hat sich schon in der 10. Minute gegen die Elfenbeinküste verletzt, dann allerdings noch bis in die Halbzeit geschleppt. Julian Nagelsmann sagt danach, Zitat, es war aller Ehren wert. Er hat sich für die Mannschaft zerrissen. Jetzt ist das Innenband gerissen und er wird mehrere Monate ausfallen. Inga, was glaubst du, wird das bedeuten für das deutsche Team?
Ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ne? Und es bleibt irgendwie abzuwarten, wie man das jetzt kompensieren kann. Also ich finde, es tut einem besonders leid, weil er nun gerade erst im April auch verletzt war, dass jetzt schon die nächste Verletzung dazukommt. Das ist natürlich bitter für die ganze Mannschaft. Und ich fand auch krass genau, was Nagelsmann gesagt hat. Er hat eben nochmal lange durchgebissen, er hat nochmal lange durchgehalten und wurde ja erst in der zweiten Halbzeit dann wirklich ersetzt. Aber ja, ich glaube, dass es eine ziemlich große Lücke auf jeden Fall hinterlässt. Das wurde ja auch genau so von Nagelsmann kommuniziert. Und ja, er ist eben der wichtigste linke Fuß. Und ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Ihr hattet da ja in der Folge nach dem Spiel schon so ein bisschen spekuliert auch, also Caro und ihr, also in eurer Gruppe, mein Gott, ich habe hier diese Hitze, ich kann alles keine gut. Sätze mehr bilden, Martin, Caro und du, so, jetzt habe ich auch meine Namen alle sortiert und ich fand das auch schon so ein bisschen interessant, dass ihr darüber spekuliert habt, ob man jetzt mit Rüdiger weitermacht, ob man Anton bringt, das alles dann so ein bisschen umstellt und da wart ihr ja, glaube ich, relativ schnell schon bei dem Punkt, ja okay, es gibt eigentlich nur Rüdiger wirklich als Alternative, die Frage ist, ob das andere so viel Sinn ergibt, nur vielleicht, falls Leute sich gefragt haben, hey, warum geht denn keine Nachnominierung mehr, das geht eben nur 24 Stunden vorm ersten Spiel, das vielleicht einmal nur der Vollständigkeit halber gesagt, dass das eben nicht mehr möglich ist. Und ich finde, was ihr eben auch richtig in der Folge auch angesprochen habt, war schon auch irgendwie dieses Risiko, was man eingegangen ist. Inge, du hast es ja auch nochmal angesprochen, dass er eben erst zur zweiten Halbzeit dann ausgewechselt wurde. Ja, ich glaube, das sehen wir ja immer auch häufiger gefühlt auch, dass dieses Risiko eingegangen wird. Gerade vielleicht bei Verletzungen, die, wo man nicht direkt im ersten Moment sagt, gut, da ist jetzt was durch. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht so ganz nachvollziehen, warum man das Risiko eingegangen ist. Aber ja, ich bin jetzt mal gespannt. Also, weil man muss ja auch sagen, die Defensive war ja schon vor der WM gefühlt ja so immer wieder ein Thema. Generell auch, dass Deutschland immer nicht ohne Gegentor bleibt. Und ob das jetzt mit einer Alternative weniger ist, mit den Spielen, die ja aus deutscher Sicht hoffentlich noch viele mehr kommen, dann in kürzerer Taktung wird dann ja wirklich so ein bisschen die Frage, wie das belastungssteuerungsmäßig dann auch wird. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ich wünsche mir, dass bei der Gelegenheit nochmal über weitere Aspekte in der Verteidigung nachgedacht wird, weil ich habe gestern sehr lange innere Monologe geführt, während ich Auto gefahren bin. Kimmich kann da nicht weiter auf rechts stehen. Das ist völliger Wahnsinn. Sané, der nichts eintüten kann, der steht also da vorne irgendwie rum und läuft, manchmal auch rückwärts, also hilft in der Verteidigung. Und eigentlich sollte Kimmich nach vorne mit im Aufbau sein, um zum Beispiel diesen Quatsch, wo die immer auf die Mitte spielen, statt also auf die Flügel zu gehen. Dieses Spiel war wunderbar. Dauernd wurde in der Mitte irgendwas probiert, gedribbelt und ich weiß nicht was.
Das ist Nagelsmann, Jürgen.
Und es gibt Spieler, die können auch mal über außen kommen. Ja? Ja. Es ist nicht so, als ob man jetzt gezwungen wäre, so zu spielen. Und da war bei mir im Kopf einfach so das Thema, okay, wenn Kimmich jetzt wirklich eine klassische Aufbauspielerrolle übernimmt, auf rechts dann nee, rausgedrückt wird, kann man eben hinten rechts jemanden hinstellen, der vielleicht wirklich auch da auf diesen Platz hingehört und der vielleicht auch da spielen möchte, was man bei Kimmich einfach nicht annehmen darf, dass er gerne da hinten verteidigt oder so.
Ja, wobei also, im das Aufbau wäre spielt
meine
das ja
Wünsche, bei meine Wunsch in der Ausgangslage, ja, bitte, jetzt ja. Hast du noch ein Vorrundenspiel, Nagelsmann, guck mal, dass du vielleicht eine andere, stabilere Konstellation auf die Beine stellst, sodass du in die K.O.-Runde mit was Klügerem gehen kannst. Okay.
Ja, wobei das Interessante ist, im Aufbau spielt Kimmich genau die Rolle, die er beim FC Bayern auch spielt. Rechter Innenverteidiger. Er kippt ab, halt bei Bayern von der 6. Das heißt, dahingehend verändert sich eigentlich nichts. Aber ja, ich habe auch gelesen, auch in den vielen, vielen Kommentaren zu unserer letzten Sendung zum Deutschlandspiel, wie kritisch viele ihn als Rechtsverteidiger noch sehen. Aber tatsächlich könnte die Schlotterbeck-Verletzung dahingehend jetzt nochmal eine Rolle spielen. Denn jetzt ist der einzige Innenverteidiger, der in Linksfuß ist, ausgefallen. Das heißt, dieses eine Element, nämlich die Verlagerung Schlotterbeck diagonal auf den rechten Flügel, das werden wir jetzt mutmaßlich nicht haben. Das heißt, rein theoretisch brauchst du da jetzt auch keinen Breitengeber mehr. Es kann natürlich trotzdem manchen Spielphasen Sinn machen, aber nicht in der Aufbauphase 1, wenn du im eigenen Aufbaudrittel bist, brauchst du eigentlich keinen Sané mehr, der auf der Außenlinie klebt. Das heißt, jetzt wird das Gedankenspiel mit, wollen wir vielleicht dann doch unter Havertz und Musiala auf das Spielfeld stellen. Havertz ist derjenige, der am ehesten den Flügel besetzt, aber eben nur in manchen Phasen, weil wir brauchen es ansonsten gar nicht so sehr. Wir können vielleicht auf der so ein bisschen asymmetrisch spielen. Wirtz, der wird immer auf der Außenlinie stehen bleiben, weil Brown ja einrückt. Aber auf der rechten Seite könnte man es anders lösen. Vielleicht öffnet sich auch dafür jetzt eine Tür. Aber sicher bin ich mir da nicht, denn das, was du ansonsten gesagt hast mit dem durchs Zentrum spielen, Jürgen, das ist das Dogma von Julian Nagelsmann. Zu seinen Fußballprinzipien gehört, dass man nur so breit wie nötig spielt und erst im letzten Moment auf den Flügel. Das heißt, das Ziel ist eigentlich immer durch das Zentrum durchkombinieren und dann den freien Spieler auf dem Flügel finden oder den Steckpass in oder über die Kette in den Strafraum reinspielen. Das zieht er durch, egal wie viele Gegenspieler da sind und egal wie viele gefährliche Ballverluste es da auch gibt. Also er kann sich drauf freuen.
Oder wie ruppig der Gegner spielt.
Oder wie ruppig der Gegner spielt. Da könnte man auch nochmal ein eigenes Segment drüber machen. Ich wollte aber noch ein anderes kleines Thema ansprechen. Also man hat ja noch gesehen, Nico Schlotterbeck hat noch auf dem Feld bei der ersten Behandlungspause direkt eine Tablette genommen, mutmaßlich eine Schmerztablette. Wir haben bei Ismaël Koné von Kanada, der sich ja auch schlimm verletzt hat, haben wir gesehen, der hatte so ein grünes, ein Inhalator, würde ich es jetzt mal nennen. Das ist auch tatsächlich ein Schmerzmittel, was er da genommen hat. Das gibt es zum Beispiel schon in Rugby und in anderen Sportarten, im Fußball noch gar nicht so verbreitet. Und das ist nachvollziehbar, warum man da quasi gleich versucht, den Schmerz zu betäuben, ist aber alles andere als unkritisch. Ich will da jetzt nicht ein Riesenthema draus machen, aber ich finde, dass man das auch an der Stelle nochmal erwähnen kann, denn das sind eben einfach Spiele, gerade das Deutschlandspiel, das sehen halt auch sehr viele junge Menschen, Kinder und Jugendliche. War ja am Wochenende die Partie, auch wenn spät angepfiffen wurde. Und im Amateursport ist Schmerzmittelmissbrauch ein riesiges Thema. Ich werde das Tribünengespräch dazu, das ich vor ein paar Jahren mal geführt habe, verlinken. Nehmt's bitte nicht auf die leichte Schulter. Hier sprechen wir jetzt über Leistungssport. Die wissen, was sie ihrem Körper antun. Aber macht's bitte im Amateursport nicht genauso. Wenn ihr vor jedem Spiel eine Ibu schmeißen müsst, damit ihr spielen könnt oder nach jedem Spiel, dann ist es problematisch für euren Körper. Wollte ich nur einmal kurz sagen, weil das Thema ist mir nicht so wichtig.
Voll, und ich finde so, auch im Leistungssport kann man das ja durchaus hinterfragen. Ne? Also jetzt nicht nur im Fußball, auch in anderen Sportarten, so dieses den Körper immer wieder weitertreiben. Und man kann sich, finde ich, auch schon fragen, welche Verantwortung da auch die Mannschaftsärzte haben und wie frei die Mannschaftsärzte, die ja auch unter einem krassen Druck stehen, die auch irgendwie sich dem Kommerz verpflichtet haben, sage ich mal, wie frei die überhaupt entscheiden können. Also ich hatte da auch schon mit diversen ÄrztInnen auch aus anderen Sportarten drüber gesprochen, die auch meinten, naja, eigentlich so eine richtige Unabhängigkeit ist da ja auch kaum garantiert, ne? Und auf den lastet ja auch einfach sehr, sehr viel Druck, sehr, sehr viel Verantwortung. Und da dann zu sagen, nee, ich nehme dich jetzt raus oder ich erhöhe den Druck, dass die Person rausgenommen wird, ist, glaube ich, super schwierig. Also ich glaube, auch im Leistungssport muss man unbedingt das kritisch hinterfragen und sich da durchaus mit auseinandersetzen.
Kann aber auch sagen, das ist ein Thema, also aus privatpersönlichen Gründen und medizinischen Fachpersonal in meiner Familie weiß ich, das passiert schon sehr lange so. Also beziehungsweise gerade so das Thema Kreuzbandrisse und so ist ein sehr, sehr spannendes, wie sich das auch in der sportlichen Medizin verändert hat. Ab wann man aufgehört hat, das immer direkt zu operieren und etc. pp. Ist sehr, sehr spannend, da mal so zu hören. Und wann das eigentlich schon mit diesem, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Fit-Spritzen angefangen hat. Ne? Also gefühlt war das ja ein Thema, das irgendwie ja erst so seit wirklich in medial, auch so seit, ich würde jetzt mal sagen, 5-6 Jahren wirklich so aktiv auch immer aufkommt. Aber das ist was, das gibt's gefühlt seit, möchte jetzt dem Mann nicht zu nahe treten, 25, 30 Jahren gefühlt schon, dass sowas auch gang und gäbe war tatsächlich. Spieler fit zu spritzen. Jetzt vielleicht nicht direkt im Spiel, aber auf jeden Fall auch vor den Spielen.
Also ich kann dazu noch etwas beitragen aus meiner eigenen journalistischen Arbeit. Ich habe mich also mit Gehirnerschütterungsthematik sehr stark beschäftigt, nicht nur im Fußball, aber auch als speziell als Christoph Kramer. im 2014-Finale klar nicht mehr wusste, wo er war. Und die Leistung der Ärzte dort begutachtet und interessante kleine Geschichte. Ich habe dann unter anderem mit dem FIFA-Chefmann namens Dvořák gesprochen, der das verteidigt hat, wie die Ärzte gehandhabt haben, die deutschen Mannschaftsärzte. Und ich habe mit dem Mannschaftsarzt von Borussia Mönchengladbach gesprochen, der mir gesagt hat, dass er das also nicht besonders gut fand. Das ist nicht die Pointe an der Geschichte. Die Pointe an der Geschichte ist, dass ich dann irgendwann, kurz nachdem das veröffentlicht ist, was ich also da wortwörtlich zitiert habe, meldet sich dann Borussia Mönchengladbach, die Presseabteilung, und verlangt von mir Rechenschaft darüber, ich hätte das nicht autorisieren lassen. Woraufhin ich denen gesagt habe, über Autorisierung wurde überhaupt nicht gesprochen vorneweg. Und wenn da nicht drüber gesprochen wird, könnt ihr mich alle mal gerne haben. Und da man das also über E-Mails ja auch dann dokumentieren kann. Und zweitens hatte ich natürlich auch das Gespräch aufgezeichnet. Ich hätte das also auch rausgerückt, wenn jemand mich wirklich unter Druck gesetzt hätte. Also ich will damit sagen, die Interessenskoalition von allen Beteiligten in diesem Betrieb ist eindeutig. Die verschleißen wir hier, solange wir die mitmachen. Und wenn die mir den Kopf unter den Armen tragen müssen, dann spielen sie halt trotzdem weiter. Und es gab auch jetzt wieder klare Gehirnerschütterungs-Verdachtssituationen, weil wenn Spieler so hart gegeneinander prallen mit den Köpfen, kann man eigentlich erstmal, muss man davon ausgehen, dass da was nicht zu überprüfen ist. Und es hat keinen Spieler gegeben, soweit ich das überblickt habe bisher, der vom Platz genommen wurde mit der Verdachtskonstellation Gehirnerschütterung und dann natürlich entsprechender Weiterbehandlung oder so. Also nur mal aus meinem Alltag, ja, wo man als Journalist auch sich fragt, sagt mal, für wen arbeitet ihr? Ja, okay, ihr arbeitet in dieser Industrie. Und ihr wollt uns jetzt als Journalisten, als unabhängige Journalisten irgendwie kleiner machen, ja, dass wir und irgendwann, also noch als Endteil dieser Geschichte, wurde mir dann gesagt, weil ich habe das in verschiedenen Publikationen auch wieder eingesetzt, ich möchte doch vielleicht mal das irgendwie gut sein lassen oder so, wobei das ist ein Klassiker, ja. Okay.
Aber vielleicht noch eine Sache abschließend, weil wir über Medikamente sprechen, die man durchaus kritisch sehen kann. Noch eine Sache, die man, glaube ich, im Zusammenhang nicht kritisch sehen kann. Ich habe gestern im Athletics, ich hatte es gar nicht mitbekommen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber gelesen, dass Pickle Juice, also Gewürzgurkenwasser, auf dem Platz von einem Schiri getrunken wurde gegen die Krämpfe. Also
von ich Felix glaube, Zweier, auch auf jeden von Fall, unseren ach, Felix so, Zweier, sogar Zweier. Ja, weil die deutschen Schiris sind nicht fit, so nämlich.
Ja, es ist ja auch sehr deutsch, Gewürzgurkenwasser dagegen zu nehmen, finde ich. Aber das ist doch irgendwie, fand ich herrlich, als ich drauf gestoßen war. Pickle Juice gegen die Krämpfe.
Hier sollten wir aber noch ein Detail einfügen, weil das amerikanische Pickle Juice-Thema ist anders als das deutsche. Also vielleicht hat er sogar seinen Pickle Juice mit eingeführt, weil er genau diese Geschmackskombination so haben wollte. Ja.
Es ist ja sowieso, glaube ich, ein sehr kontroverses Thema. Trinkt man Gewürzgurkenwasser oder nicht? Ich kenne einige, die es mal exen und ich kenne aber auch viele, die es lassen. Ich glaube, es ist eine sehr kontroverse Thema Frage.
Kontra Gewürzgurken. Ich sag's, wie es ist. Ich möchte gar nichts. Ich kenne Menschen, die machen daraus einen Schnaps. Also, und also dann irgendwie noch, nee.
In manche Salatdressings kann ich so ein bisschen Gewürzgurkenwasser sehr empfehlen. Ist ja logischerweise dann der Essigersatz, aber das kann man mal machen. Aber generell auch gut, Jürgen, du hattest es in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen, aber da hat es quasi nicht reingepasst, dass wir noch mal länger drauf rumdiskutieren konnten. Aber dieses Thema Kopfverletzungen im Fußball, Umgang mit Gehirnerschütterungen, absolut richtig darauf hinzuweisen. Jeder, der den Rasenfunk hört, weiß das wahrscheinlich auch, weil das so ein bisschen ja auch schon seit vielen Jahren mein Thema ist. Ich will nur einmal kurz darauf hinweisen, also für die technische Begleitung dieser WM gibt es hunderte von Mitarbeitern, die nur dafür abgestellt werden, diese es sind 300 Millionen Datenpunkte, die pro Fußball-WM-Spiel gesammelt werden, die quasi durchsuchbar zu machen. Für den Umgang, den verantwortungsvollen Umgang mit Gehirnerschütterung werden aber immer noch keine zusätzlichen Kräfte abgestellt. Also es ist einfach kein Thema. Und deswegen ist es aber trotzdem nicht falsch, darauf hinzuweisen, dass das höchst problematisch sein kann. Eva.
Ergänzend dazu, wir haben dann ja gerade in den USA eigentlich, dass es ja dieses Concussion Protocol gerade zum Beispiel in der NFL gibt und man hätte man wollen würden, gerade dann wäre man ja am Standort von den USA, wo man hätte davon profitieren können, dass es da vielleicht einfach von den einzelnen Franchises und Co. Vielleicht da gerade schon SpezialistInnen gibt. Und das, da frage ich mich, man hat so viel darauf gepocht, was für Möglichkeiten es gibt. Und da finde ich es dann, also überraschend finde ich es nicht, aber ich finde es dann irgendwie doppelt fraglich, warum man nicht gesagt hat, die Ressourcen, die in diesem Land, also gerade im einen von drei Gastgeberländern und dem Gastgeberland mit den meisten Spielen, die stattfinden da, die es da gibt, warum nutzen wir die irgendwie dafür nicht? Ja, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Da steht im Fußball noch eine ganz unangenehme Diskussion davor. Es gab jetzt wieder eine Untersuchung der Auswirkungen von Kopfbällen. Das hat die Universitätsklinik Amsterdam durchgeführt. Da konnte nachgewiesen werden, dass schon nach zwei Kopfbällen bei Amateurfußballspielern die Marker für eben ein erhöhtes Risiko für Alzheimer und für Demenz nach oben gingen. Das hat sich zwar wieder relativiert nach zwei Tagen, aber zwei Kopfbälle haben gereicht, um das eben nachweisbar zu markieren, dass unter welchen Stress das Hirn da gesetzt wurde. Kopfbälle jetzt nochmal ein anderes Thema als Gehirnerschütterung, aber ich sage euch, das ist eigentlich ein Riesenthema. Aber ja, löst auch gewisse Triggerpunkte aus, wenn man drüber spricht. Da kann ich aus eigener Erfahrung reden. Aber das waren ja nicht die einzigen sportlichen Themen, die geschehen sind. Also wir haben Verletzungen eben Kone und Schlotterbeck unter anderem. Über Christian Pulisic können wir sicherlich auch nochmal sprechen. Die Wade der Nation der USA. Sie haben ihr System umgestellt, hat gut funktioniert. Man ist qualifiziert für die nächste Runde. Wer allerdings ausgeschieden ist, und das wäre das nächste Thema, was ich hier einmal kurz euch vorwerfen wollen würde, ist die Türkei. Nach 62 Schüssen tatsächlich, ohne ein eigenes Tor zu erzielen, ist dieses Turnier schon vorbei. Und da haben wir, Inga, natürlich auch einen besonderen Blick drauf, denn ich denke, jeder von uns kennt Menschen, die einen türkischen Migrationshintergrund haben und vielleicht auch deshalb eben große Anhänger dieses Teams sind. Wie habt ihr denn das beim Tagesspiegel begleitet?
Wir kennen UNDAF.
Ja, und wir kennen UNDAF. Ja, das auch. Inga, wie habt ihr das begleitet, das Ausscheiden der Türkei?
Naja, ich sag mal so, wir hatten uns eigentlich schon auf das dritte Gruppenspiel vorbereitet und wollten hier auf der Sonnenallee und die Korsos und so weiter, also alles eng begleiten. Das erübrigt sich jetzt, weil die wahrscheinlich dann erst nicht mehr zustande kommen. Normalerweise ist es natürlich gerade hier in Berlin einfach ein riesiges Thema. Es ist total präsent. Es gibt einfach eine riesige Anhängerschaft, ganz, ganz viel Jubel. Es ist immer eindrucksvolle Bilder. Also so, das ist einfach riesengroß hier. Und insofern ist es auch schade, dass das jetzt quasi so verloren geht. Ich habe mich so ein bisschen im Nachhinein jetzt gefragt, ob auch einfach der Druck vielleicht ein bisschen sehr groß war. Also weil schon vorher einfach ganz schön viel es hieß von wegen jetzt wieder an 2002 anknüpfen und ganz weit kommen. Und es war irgendwie, genau, es war einfach ganz, ganz viel Druck. Selbst Erdogan hat ja was dazu gesagt, schon vor dem Turnier und auch vom Halbfinaleinzug gesprochen.
Erdogan also, hat den Fußball politisiert? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ganz wilde Theorie, ja. Aber genau, also ich glaube, da war ganz, ganz hoher Erwartungsdruck und ja, einfach aus Berliner Perspektive ist es natürlich schade, weil es einfach hier immer viel los ist und das einfach auch Spaß macht, das zu begleiten.
Kannst du bitte noch, du hast einfach nur so hingeworfen, Sonnenallee, wie ein klassischer Berliner, der weiß, wo das ist und was das bedeutet. Könntest du das noch für diejenigen, die nicht in West-Berlin oder in Berlin?
Ja, du hast vollkommen recht. Das ist die Straße, wo am meisten los ist, traditionellerweise, wo einfach super viele Fans unterwegs sind, wo Autokorsos sind, wo Fahnen geschwenkt werden. Also genau, das ist sozusagen der Ort, den wir traditionellerweise dann in so einem Gruppenspiel in Blick genommen hätten. Genau.
Anders als früher, als sie sehr stark in Kreuzberg gewohnt haben, wo sie wahrscheinlich inzwischen rausgewürfelt wurden aufgrund der Mietpreisentwicklung, oder?
Man muss aber auch sagen, ehrlich gesagt, es ist auch natürlich in ganz vielen anderen Bezirken und in der Stadt überall präsent. Also genau, das ist einfach viele, viele Fans und es ist schade, dass das jetzt keine Rolle mehr spielt.
Immerhin interessant, der Verbandspräsident hat schon gesagt, also Vincenzo Montella, den Trainer, den wird das jetzt erstmal nicht treffen, weil er hat gesagt, ey, genau das ist das Problem im Vereinsfußball häufig, dass eben die Kontinuität fehlt. Plus man dürfe jetzt eben auch nicht vergessen, man hat sich ja immerhin erstmal für diese WM qualifiziert und diese 62 Schüsse, die man in den beiden Spielen hatte, die sind ja auch Rekord seit der Datenaufzeichnung 1966. Also fand ich interessant, gerade auch, weil man diesen Druck ja auch den Spielern angemerkt hat. Also das fand ich, war schon früh zu sehen im letzten Spiel dann, dass bei vergebenen Chancen noch in der 60. Minute oder der 70. Minute gegen Paraguay in Überzahl natürlich die Verzweiflung da schon sehr groß war, wo man eben auch den Eindruck hatte, dass das hilft vielleicht auch nicht, ist aber natürlich auch völlig verständlich, dass dem so ist. Eva, du wolltest noch was ergänzen?
Ja, ich fand es nämlich sehr bemerkenswert, dass Montella eben auch vorm Spiel noch schon mehr Respekt aus der eigenen Heimat noch eingefordert hat. Was natürlich immer schon vor so einem zweiten Gruppenspiel, wenn du da irgendwie schon merkst, die Stimmung kippt oder so, das hilft dann natürlich nicht. Gleichzeitig war es ja gerade in dem Spiel sowieso also sehr kurioses Spiel, weil es das erste Spiel war, wo wir eine rote Karte wegen Hand vorm Mund halten hatten und es dann ja theoretisch auch noch, also klar, Paraguay geht früh in Führung und dann ist man aber irgendwann in Überzahl, dass man das dann auch nicht für sich nutzen konnte, macht natürlich den Blick auf diese Anzahl an Schüssen, auf die Spielverläufe nochmal doppelt bitter aus Türkei-Sicht. Und weil man ja eigentlich auch weiß, also ich finde es per se gut, dass man jetzt auch sagt, man macht mit Montella weiter, weil ich glaube, es ist schon klar, dass die türkische Mannschaft generell jetzt vor einem Umbruch steht. Also man hat sehr viele talentierte junge Spieler, aber eben auch diese Riege von erfahrenen Spielern. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ob das nicht eventuell dann auch bei Teilen von denen auch wirklich das letzte große Turnier war in dem Sinne, ne, irgendwie Çalhanoğlu und so. Ich weiß jetzt nicht, wie viele große Turniere die noch drin haben. Und das heißt, da wird dann natürlich auch ein Generationswechsel beziehungsweise einfach noch einen Umbruch stattfinden. Vielleicht dann nicht so schlecht, zumindest einen Trainer zu haben, den die jungen Spieler schon kennen und mit dem sie wissen, der vertraut uns trotz allem.
Übrigens, das ist noch so eine kleine Ironie. Miguel Almirón, der ist jetzt schon zum zweiten Mal aufgrund einer neuen Regel verwarnt worden. Denn in dem Spiel war es eben während einer hitzigen Rudelbildung, dass er etwas mit verdecktem Mund gesagt hat. Und dafür kann es jetzt eben die rote Karte geben. Und im Auftaktspiel Paraguays gegen die USA war er ja derjenige, der nach einem sehr umstrittenen Videoassistenzeingriff die gelbe Karte gesehen hat, nachdem es vorher eigentlich eine Entscheidung in die andere Richtung gab, wo auch die FIFA schon durchaus einiges herkonstruieren musste, um diesen Assistenteneingriff zu rechtfertigen. Spielerverwechslung war dann letztlich das, was man als Grund für die VAR-Intervention angegeben hat. Und da hat Almirón dann für eine Schwalbe eine gelbe Karte gesehen. Also das ist so eine kleine Ironie, dass er da jetzt in beiden Spielen von betroffen war und jetzt auch erstmal in der Gruppenphase logischerweise nicht mehr spielen wird. Habt ihr sonst noch Dinge, die euch in Erinnerung geblieben sind? Also wir haben ein bisschen eine WM der Torjäger auch, muss man sagen. Haaland, Messi, Mbappé, Kane, Undav haben alle vorgelegt, auch genauso wie wir es erwartet haben. Weiß nicht, ob das ein Thema ist oder Jürgen, was dich noch so erfreut oder beschäftigt hat jetzt in der letzten Woche?
Also mich hat der, Stichwort Paraguay, mich hat der paraguayanische Schiedsrichter beschäftigt. Der hat unglaublich viel durchgehen lassen, aber nicht unbedingt wirklich sehr ausgewogen. Aber in der Tendenz konnte man merken, der lässt ganz viel laufen. Und ich hatte so dann den Gedanken, also wenn man weiß, wie die paraguayanische Nationalmannschaft spielt, die treten auch richtig auf und zu, dass vielleicht auch die Denke in dem Kopf eines Schiedsrichters, der aus dieser Fußballkultur kommt, auch anders ist. Also wir kennen das ja, dass in verschiedenen Ländern verschiedene Härtegrade von Fußball gespielt wird. Und sagen wir mal, wir orientieren uns am ehesten an der englischen Art. Da wird halt zugebissen, aber es gibt auch so ein klares Fairness-Konzept, das so in den Sport mit eingearbeitet worden ist. Und entsprechend sind dann auch die Schiedsrichter ziemlich ausentwickelt aus dieser Kultur. War nur so eine angedachte Überlegung, habe das für mich, innerer Monolog, habe das irgendwie nicht weiter versucht zu verfolgen. Eva würde sicherlich sofort googeln und sofort auch Substanz anschleppen und so weiter. Also wenn du jetzt zum Beispiel schon gerade wieder gegoogelt hast, bitte.
Habe ich nicht.
Aber man muss noch kurz dazu sagen, also Juan Benitez ist der paraguayanische Schiedsrichter und der hat eben Deutschland gegen Elfenbeinküste gepfiffen. Ja. Das nur für alle Hörerinnen und Hörer, die es quasi jetzt nicht direkt vor Augen hatten. Wo man aber vielleicht auch gleich noch dazu sagen kann, dahingehend gab es natürlich auch eine wichtige Entwicklung innerhalb der letzten Tage, denn wir hatten das erste Spiel, das von einer rein weiblichen Crew geschiezt wurde. Bei der Partie Tschechien gegen Südafrika war das. Die ja. US-Amerikanerinnen haben da gepfiffen. Jetzt finde ich hier leider meinen ganzen...
Tori Penso.
Danke. Oh Gott, das wäre so peinlich gewesen. Ich hatte es mir extra noch rausgeschrieben, damit mir genau dieses nicht passiert. Aber das ist natürlich auch noch mit anzumerken, dahingehend,
Und die pfeift übrigens das Ecuador-Spiel der Deutschen am Donnerstag vielleicht. Dann können sich die das Tschechien-Südafrika-Spiel nicht auf dem Zettel hatten. Obwohl ich wirklich mich dann frage, was mit eurem Instagram-Algorithmus los ist, weil ich hatte es ungefähr 50.000 Mal da und wirklich sehr, mit sehr lobenden Worten. Also es war ja wirklich auch sehr starke Rezeption, diese Schiedsrichter in den Teams. Und ich finde es auch, also es gibt eben diese Szene, glaube ich, mit Patrick Schick und ich hatte einfach direkt so, es war eine sehr coole Szene und eben bin ich auch einfach nicht nur groß zu ziehen, dass es eben weibliche Schiedsrichterin gespannt war, sondern einfach die Art und Weise, wir reden immer darüber, wie können sich SchiedsrichterInnen Respekt verschaffen, ohne vielleicht sich selber zum Talk of the Town so ein bisschen zu machen. Und ich finde die Art und Weise, wie sie beispielsweise mit Patrick Schick geredet hat, oder also ich weiß jetzt nicht, was sie gesagt hat, aber ihre Gestik und Mimik, es war sehr überzeugend und man sah so ein bisschen die südafrikanischen Spieler, die daneben standen und waren so, oh oh, ich glaube, du hast jetzt hier Mist gebaut. Ich würde mich lieber entschuldigen. Das hat mich sehr abgeholt und bin sehr gespannt, was sie Donnerstag für eine Leistung zeigen wird.
Ja, Ittrich hat sie ja auch so sehr gelobt, ne, und hat auch genau das so hervorgehoben, dass sie eben so toll kommunizieren könne und einfach, ich glaube, er hat sogar gesagt, dass es aus seiner Sicht die beste WM-Leistung bislang sei, und hat aber auch gesagt, dass es nicht immer nur darum gehen sollte, dass sie eine Frau ist. Ich glaube, darum geht's auch gar nicht nur, aber ich finde, sie hat es ja selber, also ich hatte mir mal ihr Instagram-Profil angeschaut und da hat sie auch selber geschrieben, so, sie will, dass Mädchen mehr träumen können, sie will irgendwie Mädchen zeigen, welche Chancen sie haben, wo sie mal hin können, also so wirklich auch ein bisschen ein Role Model, ein Vorbild sein. Und ich glaube, wenn sie das selber so kommuniziert, wenn sie selber das Thema auch aufmacht, dann ist es auch voll okay, da ein bisschen drauf zu gehen und es eben auch anzuerkennen. Und es gibt auch gerade einfach in Deutschland und in anderen europäischen Ländern wahnsinnig hohe Hürden für Mädchen und Frauen im Schiedsrichterwesen. Es gibt wenig Vorbilder, es gibt schlechte Strukturen, es gibt kaum Weiterbildungen, dann immer den Struggle mit Familie, Beruf und parallel noch sich da auszubilden und als Schiedsrichterin tätig zu sein. Ich glaube, it's worth mentioning und ja. Ich glaube, das ist schon irgendwie toll, dass sie jetzt auf so einer großen Bühne da präsent ist.
Wenn wir schon bei schönen Storys sind, will ich vielleicht mit Ägypten kurz weitermachen. Die haben ja letzte Nacht gespielt und 3-1 gegen Neuseeland gewonnen. Das ist der erste WM-Sieg Ägyptens überhaupt. Da auch, weil wir, Max, du hast eben gesagt, so ein bisschen es ist das Duell der, ich weiß gar nicht, was hast du eben gesagt, der Stürmer? Nee, was hast du? Ich habe es schon wieder vergessen, was du
die
gesagt
Torjäger,
hast. Aber
ja.
Torjäger, genau. Und Musala dann auch irgendwie das erste Spiel, wo er so richtig reingekommen ist und eben auch, man sagt ja immer so schön, den Impact leisten konnte. Und das sicherlich dann auch eine schöne Story und vielleicht noch anhängt, wir haben viel über Schottland gesprochen. Wir sprechen sehr wenig über das, was Schottland wirklich auf dem Platz macht, sondern mehr über die schottischen Fans. Vielleicht gut für die schottische Mannschaft bisher. Aber da war es eben so, also abgesehen davon, dass sie jetzt eine Ente haben, die sie begleitet, die Tartan Army, auf ihre Märsche mit dem Dudelsack. Eine lebende Ente, ja.
Das ist bei mir noch nicht angekommen.
Mit hier auch so schön, also so eine Medaille so um den Hals gehangen.
Keine Loriot-Ente.
Ja, also ist schon eine richtige Ente. Also okay. So wie hier.
Ist das
wie
unter
die
Tierschutzaspekten noch so gut?
Ich weiß es nicht, aber sie läuft halt mit oder sitzt auf der Schulter von einer Person, die Dudelsack spielt. Ich fand es irgendwie ein bisschen süß. Auf jeden Fall war es da, dass ein schottischer Fan namens Donny Strathy, der ist von dem Spiel gegen Marokko in Boston, also er war schon in den USA, ist da verstorben, eben auch Mitglied der Tartan Army, und für den gab es dann beim Spiel, also die FIFA hatte dem tatsächlich auch, ne, wurde dann, glaube ich, auch in der 76. Minute eingeblendet. Das finde ich tatsächlich mal rare win FIFA. Weil er eben 76 geworden ist, gab es in der 76. Minute eine Gedenkminute für Donny. Und das fand ich irgendwie auch nochmal ganz schön. Und da hat, glaube ich, auch das komplette Stadion dann mitgeklatscht. Und das finde ich dann, eine schöne Story in dem Sinne.
Ja, sehr schön. Bei den schottischen Fans, also wir alle sind große Fans der schottischen Fans. Wir haben es ja auch schon in der letzten Sendung angesprochen. Ein bisschen ist es bei mir ehrlicherweise gekippt jetzt in den letzten Tagen, weil mir so Schlagzeilen wie, sie haben ganz Boston leer getrunken und jetzt interviewen wir noch diesen Barbesitzer und diesen Barbesitzer, die alle sagen, ey, das haben wir noch nie erlebt, dass jemand so viel Alkohol trinkt. Da ist es dann bei mir, da bin ich dann einfach viel zu nervig, also I'm no fun at parties. Ich dachte mir dann direkt, also diese Verherrlichung von Alkoholismus ist mir dann doch ein bisschen drüber. Vor allem, weil ich mich auch erinnert habe, in welchem Zustand mancher schottischer Fan beim Auftaktspiel hier bei der EM24 in München aus dem Stadion ja nicht mal mehr rausgelaufen ist. Und wenn man dann dazu noch weiß, ich weiß, dass das jetzt wirklich, wirklich, das wird schon wieder wahnsinnig viele Nerven, aber ich komme halt nicht dann davon los, dann nicht nur über Alkoholismus nachzudenken, sondern eben auch über die nachgewiesenermaßen steigende häusliche Gewalt nach Fußballspielen, egal wie sie ausgehen, das in meinem Kopf kommt sowas dann mit, da habe ich auch drüber nachgedacht.
Ergänzend dazu, auf jeden Fall guter Punkt, man hat, man muss ja sagen, glücklicherweise zumindest von den schottischen Fans noch nichts Übergriffiges gehört, im Gegensatz zu den englischen Fans, die, ich weiß nicht mehr wo, aber da gibt es ein Video, wo amerikanische Frauen in eine Bar kommen, die vor allem von englischen, also von britischen Fans besetzt ist und da wird dann irgendwas von wegen Get your tits out for the lads gesungen. Also das ist dann tatsächlich auch gar nicht lustig und auch wenn denen dann später ein Getränk ausgegeben wurde, don't do it. Das ist wirklich nicht cool und egal, ob das mit oder ohne Alkohol passiert, hört auf, Frauen dumm anzumachen. Vielen Dank.
Ich finde halt auch so, also für alle, die jetzt denken, oh, der Stretch ist mir zu weit von Trinken bis zu häuslicher Gewalt. Ich finde so, ich finde es total wichtig, was du sagst, Max, und auch alles dazwischen. Also man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, was es halt mit einem macht, mit einem als Frau macht. So eine besoffene, riesige Männergruppe, die schreit, die präsent ist, die laut ist, die irgendwie schwer berechenbar ist. Ne? Also es ist ja auch einfach diese ganze Präsenz und das Auftreten macht ja auch was mit einem. Gerade so in öffentlichen Verkehrsmitteln, in öffentlichen Raum, die man ja während der WM nicht meiden kann. Auch wenn man kein Fußballfan sein sollte. Also genau, ich glaube einfach ein bisschen dieses Bewusstsein zu schärfen, ein bisschen Sensibilität für, was macht das mit Frauen, mit Mädchen, kann nicht schaden.
Nicht dazu direkt passend, aber indirekt passend. Diese Weltmeisterschaft hat relativ wenig öffentliche Verkehrsmittel im Angebot.
Also, stimmt.
Also Boston ist gut ausgestattet mit U-Bahn und so, und aber alles andere oder fast alles andere hier ist also wirklich alles nur Uber oder mit Privatwagen, Leihwagen, wie auch immer. Also das ist ein Teil dieser amerikanischen Realität. Ne? Also wir sind in Deutschland gerade in den Städten gewohnt, dass die Stadien irgendwie im Zentrum oder nah am Zentrum sind, also vielleicht mit der Straßenbahn angefahren werden können oder mit der U-Bahn und so weiter. Und also eine ganz andere Stimmung entsteht. Und hier haben wir so diese Besonderheit, dass also gerade mal wie so Boston so kompakt es auch ist, ist auch etwas kleiner in seiner geografischen Konstellation. Da können sich auch eher Massen so finden, wie zum Beispiel jetzt die Schotten. Also das gehört jetzt nicht, wie ich gesagt habe, nicht direkt zu dem Thema, aber so ein bisschen als kleine Amerika.
Brücke.
Amerika-Aspekt oder so, oder USA.
Ja, ist auch lustig.
Toronto war übrigens jetzt auch wieder anders. Entschuldigung, Toronto, wo die Deutschen gespielt haben, stadtnahes Stadion. Die haben dann zwar Infrastruktur, Beförderungsprobleme, aber die haben auch inzwischen auch eine U-Bahn und eine Straßenbahn und so. Also das ist auch ein bisschen so ein urbanes Fußballgefühl. Da kann auch sowas passieren, aber die Alkohol und Kanada ist wieder ein etwas anderes Thema als Alkohol in den USA. So, bitte weiter mit was anderem.
Inga wollte noch was sagen, glaube ich.
Ja, zu den positiven Geschichten, über die wir nämlich, mir ist aufgefallen, im Nachhinein, darüber haben wir letzte Woche gar nicht gesprochen, hätten wir schon tun können, aber ich wollte es heute mal nochmal mitbringen, und zwar, weil wir jetzt UNDAF schon mehrmals erwähnt haben, was ich echt schön aktuell finde und wo ich auch merke, dass es ganz, ganz vielen aus der Community, glaube ich, total gut tut und eine ganz große Rolle spielt, ist, wie er seine kurdisch-jesidische Identität gerade auf der ja größtmöglichen Bühne im Fußball im Prinzip zeigt. Er hat ja gegen Curaçao, hatte er ja diesen Torjubel, der, glaube ich, auch viral ging, als er so seine Hände auf den Rücken und dann so leicht gebeugt jubelnd gelaufen ist. Und ich glaube, wenn man im Hinterkopf hat, wie massiv UNDAF in der Vergangenheit schon angefeindet wurde, welche rassistischen Beschimpfungen er erfahren musste und welche antikurdisch, anti-jesidischen Beleidigungen, Schmähungen, dann ist es irgendwie gerade echt schön und mutig zu sehen, wie er da seine Bühne nutzt. Und ich sehe einfach gerade auch in den sozialen Medien, dass das auch von ganz, ganz vielen aus der Community. Düsen Tekkal hatte das ja groß geteilt und Tuba Tekkal, von ihnen kam das, um da auch nochmal drauf hinzuweisen. Und genau, ich glaube, wie oft es geteilt wurde, wie viele Kommentare es gab, das spricht einfach für sich und kann, glaube ich, auch noch eine ganze Weile so weitergehen bei der WM.
Vielleicht da nur zur Ergänzung, Max, ich grätsche da mal kurz rein, dass das natürlich auch falls jetzt Leute das hören und letzte Woche die Sendung gehört haben und denken, ja, okay, aber letzte Woche habt ihr kritisiert mit Nwetcher und jetzt sagt ihr, hey, voll cool, dass Undav das macht, ist natürlich schon was anderes, ob du halt einfach deine Identität, gerade bei kurdisch jesidischen Menschen, die immer wieder unterdrückt werden, und also lest euch ein, wenn ihr nicht wisst, was da passiert, dass ja schon ein Unterschied ist, ob ich da irgendwie dann meine Wurzeln da nach draußen trage oder ob ich halt, wie gesagt, hört euch die Folge von letzter Woche an oder das Tribünengespräch zu Evangelikale im Fußball, das ist halt schon ein Unterschied, ne? Also wie man da die, weil Inga, du eben das Wort die Bühne nutzen angesprochen hast und ich das schon einmal kurz wichtig fand, das nochmal zu differenzieren, dass es da halt einen Unterschied gibt, warum wir das eine kritisieren und bei dem anderen sagen, dass es eine mutige Geschichte ist.
Absolut, ja. Als marginalisierte Person oder als Teil einer wahnsinnig marginalisierten Gruppe, ne? Das, ja, wichtiger Punkt nochmal von dir.
Aber man muss der Fairness halber hinzufügen, dass sich sehr viele Menschen christlichen Glaubens unterdrückt fühlen. Ich kann das nicht nachvollziehen, schon gar nicht in einem Land wie Deutschland, wo mindestens zwei Kirchen also staatlich abgestützt werden mit Kirchensteuer und ich weiß nicht was alles und Sonderrechten und wo zum Beispiel Verfassungsgerichtsurteile ignoriert werden, wie das Bayern betreffende Kruzifix-Urteil oder die einfach nicht Urteil, sondern eine Entscheidung vor vielen Jahren, wo man dann in Bayern gesagt hat, das interessiert uns nicht, was man da in Karlsruhe sagt und so. Also diese Leute glauben, sie werden unterdrückt in diesem Land, wenn sie ihren Glauben nach außen tragen. Und diese Form von erfundenem Lebensgefühl, die kann ich nun leider überhaupt nicht teilen. Deshalb bin ich zum Beispiel ein sehr starker Kritiker von Menschen, die gerade das noch propagieren. Wir könnten ja auch wahrscheinlich in die Kommentare schauen zu der letzten Folge. Auf YouTube werden die ja nun hinterlassen. Da kann man auch dieses Gefühl wieder einatmen. Also die wirklich Verfolgten in dieser Welt, das kennen wir auch aus den USA, das sind die Christen. Also das ist das, was man feststellen muss.
Also
fälschlicherweise. Also ich bin der.
Ich würde an der Stelle dann tatsächlich, also einmal will ich noch sagen, ich werde in den Shownotes verlinken, das Buch Tor zur Freiheit, geschrieben von Anna Dreher, gemeinsam mit Tuba Tekkal, über eben die Geschichte von Tuba Tekkal. Das hilft einem eben extrem zu verstehen, was Jesiden sind, wie die Geschichte des jesidischen Glaubens eine Geschichte der Verfolgung ist und dass es eben nicht gleichzusetzen ist mit eben zum Beispiel, wenn ein Christ sich zu seiner Mission äußert. Ich würde es aber dann auch zum Anlass nehmen, ja, dann lasst uns doch darüber auch sprechen. Also wir hatten irre viele Kommentare unter der letzten Folge und logischerweise auch Kritik daran, dass wir eben Felix Metscher kritisiert haben für sein Torjubel und für das gemeinsame Beten am Mittelkreis danach. Viel der Kritik ging am Kern vorbei, ehrlicherweise. Das ist jetzt nicht so untypisch, weil Menschen dann doch nur Ausschnitte aus den Sendungen hören. Zum Teil haben die ganz offensichtlich nicht mal das komplette Segment gehört. Und du konntest einen deutlichen Unterschied erkennen. Haben Menschen auch das Tribünengespräch zu Evangelikalen im Fußball gehört, das ich verlinkt hatte? Dann bekommt man nämlich ein bisschen einen besseren Eindruck des Überbaus, der eben über dieser Aktion von Felix Metscher stand, oder eben nicht. Jetzt ist es aber nicht so, dass sich die nicht nur Hörerinnen und Hörer geäußert haben, sondern auch Bernd Neuendorf hat im Interview mit RTL sich dazu geäußert. Und das würde ich hier einmal gerne kurz abspielen, damit wir auch das hier dann einordnen können. Also das hier ist Bernd Neuendorf und das, was er zu Felix Metscher und dem Beten im Anstoßkreis nach dem Spiel gegen Curaçao sagt.
Wir haben seinerzeit diese Berichterstattung im DFB auch verfolgt. Wir haben seine Einlassungen dazu gehört. Er hat es auch zurecht gerückt, auch sich klar positioniert und distanziert von solchen Vorwürfen der Homophobie. Ich glaube auch, was hier stattfindet, sozusagen das Bekenntnis zu Gott, dieser Glaube, den er hier verkörpert und zum Ausdruck bringt, übrigens ja auch mit anderen Spielern zusammen aus anderen Mannschaften, aber auch mit Jonathan Tah zusammen. Das ist vielleicht in der säkularisierten Welt für einige Menschen auch etwas ungewöhnlich, dass man das tut. Aber ich glaube, die Intention, die er damit verfolgt, ist ja positiv. Nämlich, dass man über das Fußballspielen hinaus für ganz bestimmte Dinge steht, für Menschlichkeit und für Respekt, was ich gerade bereits gesagt habe. Und das nehme ich ihm hundertprozentig ab. Er ist wirklich, glaube ich, ein sehr sensibler Mensch und steht für diese christlichen Werte. Und das ist ja zunächst mal was Positives.
Entschuldigung, nehmen Sie ihm ab?
Ja.
Ja? Aus voller Überzeugung.
Ja, das würde ich schon so sagen. So wie ich ihn kenne oder erlebe, das sehe ich so.
Tja, Inga, Eva, okay, Eva, du hast schon gerade so geseufzt. Möchtest du dazu was sagen?
Ja, ich finde es ein bisschen spannend. Genau die Person des DFBs, die sich in den letzten Monaten gefühlt immer wieder zurückgehalten hat mit irgendwelchen Aussagen zu politischen Lagen etc., stellt sich jetzt hin und sagt, ja, also ist ja euer Problem, wenn ihr in einer auf dem Papier säkularisierten Welt oder im säkularisierten Land damit Probleme habt, finde ich also eine ganz, ganz wilde Umkehr, wie man, also weil wir reden halt wirklich, again, das ist so am Problem vorbeigeredet. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass da ein Reporter auch nochmal nachfragt, ach, und sie nehmen ihm die Entschuldigung auch einfach so ab, wo ich mich auch immer frage, naja, eigentlich darf ein weißer Mann das, also ich sag's jetzt mal einfach, ein weißer Mann, der nicht von Queerfeindlichkeit betroffen ist, der müsste nicht die Entschuldigung abnehmen, sondern queere Menschen müssten wirklich einschätzen, ob es für sie, ob sie ihm das abnehmen. Und das hat eigentlich nicht der DFB in der Form von Bernd Neuendorf, der bei allem, was wir wissen, nicht von Queerfeindlichkeit betroffen ist, zu entscheiden. Und ich finde die Aussagen einfach wirklich, wirklich schwierig und die Art und Weise, wie dann auch gesagt wird, ja, der betet da ja mit anderen Menschen, ist doch toll. Ja, aber der mit unter anderem ein Mensch, mit dem er da betet, von Curaçao, ist halt auch Leiter von Ballers in Gott. Und auch, ich glaube, Host dieses Podcasts, in dem Matcher eben auch zu Gast war. Also es ist halt wirklich nicht so, ja, so locker flockig zu sehen. Und ich finde das wirklich, also gerade wenn dann Bernd Neuendorf mit so viel Zeit dazwischen nur die Aussage treffen kann, finde ich das wirklich grenzwertig. Sorry, jetzt war es sehr lang.
Es ging ja auch nie, also ich habe das eigentlich auch deswegen letzte Woche in unserer Folge so betont, es geht nicht um das Beten, sondern es geht um alles, was dahinter steht, ne? Also das ist mir nochmal ganz wichtig. Es geht um diesen missionarischen Aspekt und um die Werte, die dahinter stehen. Und wenn jetzt Neuendorf von christlichen Werten spricht, dann würde ich gerne wissen, welche christlichen Werte das sind. Und ich würde auch gerne wissen, welche Entschuldigung das ist, weil ich habe von keiner öffentlichen Entschuldigung etwas mitbekommen. Und ich möchte auch nochmal festhalten, weil wir das letzte Woche nicht ausgeführt haben, aber vielleicht ist es dann doch wichtiger, es nochmal auszuführen. Er hat ja so Dinge gemacht wie Pride, also queeren Pride, Stolz mit dem Teufel gleichzusetzen. Er hat in seiner Story ein Buch offenbar gelesen oder zumindest geteilt von einem Autor, der behauptet, die LGBT-Bewegung habe die Bürgerrechtsbewegung in Anführungszeichen entführt und vergewaltigt. Frauen werden bei ihm als Rohmaterial bezeichnet, das Männer formen soll. So, das sind Inhalte, die über seine Social-Media-Kanäle in die Öffentlichkeit kamen. So, ich habe von der öffentlichen Entschuldigung nichts mitbekommen.
Soll ich vorlesen, was er damals gesagt hat? Also es bezieht darauf, dass er eben er hat quasi Pride mit dem Teufel gleichgesetzt und er hat auch später im Podcast gesagt, er glaubt daran, dass der Krieg, das ist jetzt sein Wort, noch nicht vorbei ist, denn der Teufel sei noch in der Welt und er müsse ausgetrieben werden. Er hat gesagt, Zitat, mein Ziel ist es, Menschen zu lieben und die Wahrheit zu teilen. Ich glaube nicht, dass ich homophob oder transphob bin, nicht mal annähernd. Und er hat weiter noch gesagt, ich glaube, dass einige Dinge aus dem Kontext gerissen wurden. Er wurde da nicht spezifischer. Ich hoffe, dass die Fans mir die Chance geben, um mich kennenzulernen. Damit meint er die BVB-Fans, denn damals ist er zum BVB gewechselt. Und über seinen Glauben hat er bei Sky gesagt, ich war einfach ehrlich. Ich habe ihnen einfach gesagt, was ich glaube, dass ich ein Christ bin, dass ich gegen niemanden bin. Ich stehe für meinen Glauben ein und werde nicht gegen meinen Glauben verstoßen. Ich lese hier keinerlei...
Entschuldigung.
Genau, exakt,
ja,
das ist es nämlich.
Welche Entschuldigung?
Mal abgesehen davon, dass man nur um Entschuldigung bitten kann und sich nicht selbst entschuldigen kann, aber das ist jetzt nochmal eine andere Petitesse. Ich würde tatsächlich gerne, und dann Jürgen, interessiert mich auch nochmal deine Meinung dazu, lasst uns nochmal zwei Dinge einspielen. Ich habe ja das letzte Mal schon versucht, quasi zu unterfüttern durch einen O-Ton, den ich dann spontan rausgeholt habe aus meinem alten Sendungsdokument, weshalb wir eben den Kontext der ganzen Matcher-Aktion, sowohl den Torjubel als auch das Beten danach, so wichtig fanden. Und ich möchte diesen Kontext jetzt nochmal unterfüttern mit dem Hinweis, aber viel ausführlicher haben wir das in dem Tribünengespräch besprochen, was auch ehrlicherweise in der letzten Woche ein paar tausend Leute gehört haben. Das freut mich natürlich sehr. Wir hören einmal jetzt Felix Metscher, was er sagt, wie er den Fußball und seine Rolle als evangelikalen Christ darin sieht.
I believe that God has called me and called footballers to share the truth with the platform, because there's no way I can have this platform and just be just it be about me, because I feel like that would be dishonoring God, man.
So, yeah. Hallelujah, man. Come on. Hallelujah. That is so, so good. Hallelujah.
Also das, was da jetzt hinten rauskam, das waren die Moderatoren des Ballers in God Podcasts, die ihm eben zustimmen. Also sprich, er will den Fußball als Plattform verwenden. Und dann ist es eben nicht mehr nur ein Gebet. Vor allem, wenn er ja auch schon vorher und nachher gesagt hat, ne, das wollen wir jetzt auch wiederholen. Und jetzt hören wir noch einmal ganz kurz, was John Bostock, der Gründer der Ballers in God, was er über diese Gruppierung denn sagt.
Around 300 players that we disciple, mentor, and we're connected to.
Ooh,
and we have meetings.
That's amazing.
Weekly meetings. Every morning, players pray from 7 to 7:30. We've got weekly Bible studies. We get special guests in. So Ballers in God is a disciple-making movement in the world of football, but it's also an evangelistic movement that reaches the masses.
Also, es ist eben eine evangelikale Gruppierung, die eben insofern einen missionarischen Eifer hat. Und da frage ich mich dann schon, Jürgen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt wieder zu hart bin. Bitte fang mich ein, wenn ich da drüber bin. Aber wie viele Ohren und Augen hat sich denn Bernd Neuendorf zugehalten, als er sich mit der Kritik an Felix Metscher beschäftigt hat, um eben nicht zu sehen, es geht hier nicht nur darum, seinen christlichen Glauben auszuleben, sondern er verfolgt einen missionarischen Zweck mit den Dingen, die er da in der Öffentlichkeit tut. Bin ich da drüber? Das ist ja der Vorwurf, den wir auch unter der letzten Sendung zu lesen hatten.
Nein, weil das Wort missionarisch, was zwar gerne in diesem Zusammenhang benutzt wird, ist einfach zu schwach für das, was da abläuft. Das ist eine Kampagne, das ist ideologisch getrieben, das ist zielgerichtet darauf, andere Menschen zu erreichen und quasi umzutopfen von irgendwelchen Zweifeln, die sie im Leben haben. Und das können Fußballfans sein, die im Stadion sind, das können Fußballfans sein, die am Fernsehen zuschauen. Das ist keine moderne Idee, weil der missionarische Geist, der im Christen bestimmten Bereichen des Christentums sehr stark gepflegt worden ist, weshalb auch zum Beispiel die katholische Kirche heute auf der Welt die meisten Anhänger hat. Ja, das ist die größte Einzelgruppe, sind noch über den Muslimen auf der Welt. Das haben sie nicht hingekriegt, weil sie irgendwie alle nur so ein bisschen für sich gebetet haben, sondern das haben sie hinbekommen, indem sie halt Missionare, oft vielleicht Ordensvertreter oder Mönche, Missionare in die Welt geschickt haben, in den Gebieten, in denen man am leichtesten Leute umdrehen konnte, weil die meisten Menschen haben spirituelle Anlagen. Auch die sogenannten Heiden, die wir kennen, haben an irgendwas geglaubt. Der Clou war nun jetzt, die umzudrehen und an irgendwas anderes zu glauben. Und das hat nun, schafft Machtstrukturen, wie zum Beispiel die katholische Kirche, die innere Verfasstheit der katholischen Kirche, von oben nach unten. Die Finanzierung von unten nach oben, wie zum Beispiel in Deutschland mit dem Kirchensteuersystem. Also solche Dinge spielen da alle im Hintergrund eine Rolle. Ich sage nicht, dass man über all das immer in jedem Moment reden muss. Ich würde zum Beispiel gerne an der Stelle als meinen persönlichen Beitrag den Hinweis loswerden, dass derselbe Präsident des DFB, der das nun wiederum vertreten hat, zu der Aktion von Merz und dem Trump-Trikot bisher nach meinem Wissen nichts gesagt hat.
Nee.
Das ist eine interessante Verknüpfung von wir machen Fußball und wir haben eine politische Auffassung, also gesellschaftspolitische Haltung auf jeden Fall. Wir sind liberal, wir sind fair und so weiter. Wir sind gegen Rassismus. Und dann wird das Nationaltrikot verfremdet mit dem Trump-Namen und der Nummer 47 auf dem Rücken diesen Mann gegeben, der wie das Sinnbild einer Kreatur ist, dem man überhaupt nichts schenken sollte, weil er greift sich alles, was er haben möchte. Und ich weiß, dass das in Deutschland, glaube ich, kaum thematisiert worden ist. Wir haben das intern bei uns ja auch schon mal kurz andiskutiert. Ich habe mir die Mühe gemacht, auch mir die Vorderseite des Trikots anzugucken. Das ist ein ganz klassisches Trikot mit dem DFB-Emblem, mit dem Adidas-Emblem. Und wenn diese Parteien bei so einer Aktion nicht mitmachen, halte ich das für markenrechtlich. Das ist zwar was anderes als Politik, weil das für markenrechtlich für komisch, weil man kann nicht einfach Trikots nehmen, das sind markengeschützte Produkte, und die verfremden. Es sei denn, es stimmt jemand zu, wie zum Beispiel der DFB-Präsident oder wer auch immer dann in der Rolle beim DFB solche Entscheidungen legitimieren muss. Also das, was wenn man auch mal das Wort Kontext benutzt, das ist für mich auch Teil des Kontextes, dass wir hier einen DFB-Präsidenten haben. Der wird uns zwar nicht gefragt in der Interviewsituation, das kann man auch niemandem vorwerfen, aber ich fände es interessant zu wissen, ob der DFB das da involviert war und das abgenickt hat.
Das bringt uns indirekt auch zu einem anderen Thema noch, denn wir haben, also uns allen hier in der Runde ist klar, Politik und Fußball sind nicht voneinander zu trennen, und zwar aufgrund beidseitiger Verflechtungen. Die Politik will in den Fußball, die Fußball will in die Politik. Wir haben interessanterweise einen Tweet, hier, ja, dafür gehe ich auch nochmal auf Twitter, um sowas rauszusuchen und zu verifizieren. Wir hatten nämlich auch nach dem USA-Spiel, nachdem man sich qualifiziert hatte fürs Sechzehntelfinale nach dem Sieg gegen Australien. Auch da hat Mark McKenzie ein Gebet angeführt. Das hat das Department of Homeland Security mit einem Psalm retweetet. Der Psalm lautet: Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Will ich jetzt nicht in die Exegese reingehen, kann man aber auch eine Exklusion anderer Glaubensrichtungen rauslesen, wenn man möchte. Der Punkt, auf den ich aber hinleiten möchte, ist einer, Jürgen, bei dem mich deine Einschätzung jetzt auch interessieren würde, nämlich genau jedes Department of Homeland Security, und man sollte sich deren Profil nicht so lange angucken, das ist fast, als sei das ein Troll-Account, der gegen Einwanderer sich richtet und eigentlich gegen alle marginalisierten Gruppen, der hat tatsächlich diesen Sieg der USA für sich verwendet in mehreren Posts. Es gibt einen, der heißt Defend the Homeland, One Nation, One Homeland, One Team, mit einem Jubelbild der US-Amerikaner, und einen weiteren Post gab es mit Total Domination, Nothing is getting past Team USA, und dann das Mannschaftsfoto des US-Teams und dahinter dann die Mauer abgebildet, die eben die Grenzmauer, die zu Mexiko errichtet werden sollte. Build the Wall steht noch drunter, also ihr habt die Mauer erbaut. Wie blickst du auf diese Instrumentalisierung des US-Teams, gegen das sich ja tatsächlich auch weder der Verband noch die Spieler so richtig gut wehren können? Fragezeichen.
Also ich glaube, sie könnten es. Und wenn das die Frauennationalmannschaft wäre,
ja, stimmt,
hätten wir da schon längst was mitbekommen.
Stimmt.
Sehr, weil in diesem sozialen Bereich von Sport haben wir gerade auch in den USA gesehen, dass also Frauen sehr viel klarer unterwegs sind und sehr viel deutlicher, wenn es denn sein muss. Sie haben natürlich auch jeweils dann, nicht jede Mannschaft hat zu jedem Zeitpunkt genau die richtigen Sprachrohre und die Figuren, die dann auch den Mund aufmachen wollen. Aber die USA hat das gehabt in einer bestimmten Zeit, und da fehlt was. Ja, das ist ähnlich wie in Deutschland, wobei wir hier noch eine viel krisenhaftere Situation haben, weil das, was die Politik tatsächlich will, ist ihre menschenfeindliche Arbeit in irgendeiner Weise schön zu reden und zu verherrlichen. Es geht nicht nur darum, um das Prinzip, lasst uns doch bitte unsere Grenze schützen oder so. Es geht ja um viel, viel mehr. Ja? Da werden Menschen einfach in Haft genommen, und gar nicht direkt abgeschoben und sonst was alles. Da wird also sehr menschenverachtend mit bestimmten politischen Grundgedanken umgegangen. Und da gibt es sehr viel Reflexionsbedarf, wobei eben die Art und Weise, wie die Trump-Regierung mit den Untertanen, die da arbeiten, agiert, gibt es ja gar keine internen Diskussionen mehr. Das ist ja alles auf einen Gleis gelegt worden, und das sieht man an allen möglichen Bereichen. Aus dem Verteidigungsministerium wird ein Kriegsministerium, das wird einfach festgelegt. Aus einem Kennedy Center, das also eine Kultureinrichtung erster Güte ist, wird also ein Donald Trump und John F. Kennedy Center gemacht, und all diese Übergriffe und Missgriffe gehören auch in diesen Topf. Insofern ist man in den USA vielleicht auch etwas weniger sensibel, wenn es um diese Troll-Geschichten geht. Aber das ändert nichts daran, dass wir darüber reden sollten und dass wir das auch klar benennen sollten. Und Eva wollte was sagen.
Ich wollte nur tatsächlich ergänzen, dass also dieses Bild The Wall hat man ja sicher öfter schon mal gelesen, aber auch Defend the Homeland ist nicht nur irgendein Slogan, sondern der war gerade vor so einem Jahr circa, vielleicht ein bisschen weniger, auch ja einfach Teil der US-amerikanischen Politik, nämlich war genau dieser Slogan ein Teil der Kampagne des Department of Homeland Security für neue ICE Recruitments. Also genau das stand, Defend the Homeland war die Kampagne um, also es heißt wirklich so auf der DHS Homepage, to recruit patriots to join ICE law enforcement and remove worst of the worst from US. Na, also wirklich dieses, das ist keine zufällige Nutzung, das dann halt ein Jahr später wieder zu benutzen oder 11 Monate später. Und das Ganze ist ja doppelt ironisch, denn dieses Foto, was sie nehmen, um diesen Slogan zu machen, ist unter anderem mit Folarin Balogun, der Torschütze zum 1-0, glaube ich, war. Und der eben durch das Birthright Citizenship US-Amerikaner ist. Das besagt eben quasi, also if you're born here, you belong here. Sobald du eben auf, egal wer deine Eltern sind jetzt, auf US-amerikanischem Boden geboren wurdest, bist du Amerikaner. Und deshalb darf er eben im Prinzip auch für die USA spielen. Und es macht es halt eben nochmal doppelt ironisch. Und das wollte ich noch ergänzen, dass es eben...
Darf ich noch kurz da reingrätschen? Ja, weil zu dieser Doppelironie gehört noch was ganz Spezielles. Die Trump-Regierung versucht gerade dieses Recht, ja, dass du, wenn du in den USA geboren bist, dass du damit Amerikaner werden kannst, über den Supreme Court abzuschaffen. Es ist in der Verfassung garantiert. Natürlich kann der Supreme Court die Verfassung auslegen, wie die Mehrheit da möchte. Aber das Ansinnen dieser Regierung ist genau das, was diesen Mann zum Amerikaner gemacht hat, abzuschaffen. Das ist, finde ich, dann, ja, also das ist nicht nur einfach jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Show oder Politik, die irgendwie ins Leere greifen würde oder so. Sie benutzen jemanden, ja, und treten dem hintenrum in die Knie. Ja, da, wo es ums Eingemachte geht. Also das wollte ich noch verstärken. Ich glaube, Inga wollte auch dringend was loswerden zu dem Thema.
Nee, ich wollte dich eigentlich was fragen, Jürgen. Also deinen Einblick würde mich interessieren, weil was ich aus Deutschland aus der Ferne quasi interessant finde zu beobachten, ist, dass Trump ja in den Stadien selbst und so weiter gar nicht so präsent ist wie vorher angenommen oder wie viele erwartet hatten vorher. Aber dass eben jetzt, man hat so den Eindruck, über solche Tweets und so weiter trotzdem irgendwie der Sport so für sich genutzt wird, instrumentalisiert wird über die WM. Und wie nehmen das denn so die US-BürgerInnen wahr? Also sind solche Tweets ein Thema? Lacht man darüber? Ist man davon schockiert? Sorgt es überhaupt für Aufruhr? Weil wir sprechen hier immer so über diese Themen und hier erzeugt es ganz viel Aufruhr. Aber wie ist denn das von deinen Eindrücken vor Ort? Also genau, amüsiert man sich darüber oder spottet man darüber? Ist man schockiert?
Es ist überall, bei allen Themen in den USA findest du, und dann kannst du das schlecht auswerten, ja, du findest Pro- und Contra-Leute. Ja. Mit ein bisschen Erfahrung kannst du die einschätzen, die Stimmen, die Einzelstimmen, weißt du, wo die herkommen, sind das Akademiker oder sind das einfach nur Vollidioten, die da Bier getrunken haben oder so. Aber wenn es um eine gesamte Bewertung geht, also was bedeutet das, kann ich eigentlich nur dieser Frage ausweichen und kann sagen, die Popularität von diesem Politiker, der gerade im Weißen Haus sitzt, liegt bei 35% Zustimmung. Ja. Also was alles der macht, ist Teil dieser Entwicklung, dass also die Mehrheit der Menschen in den USA das nicht billigt. Aber was fehlt, ist halt der viel klarer und besser organisierte Protest gegen solche Dinge, weil Trump auf ganz vielen Hochzeiten unterwegs ist. Es ist ganz schwierig, immer diesen Details hinterher zu jagen, wenn du quasi jeden Tag mit irgendeiner Sau konfrontiert bist. Es ist nicht dieselbe Sau, es ist zwar dieselbe, das ist eine Sau, aber es ist nicht dieselbe Sau. Und damit hast du also einen ständigen Kampf gegen all diese Einzelheiten. Und wenn Trump auftaucht, hat er ein bestimmtes, hat er einen Grund dafür. Am liebsten natürlich muss es für ihn so aussehen, als ob er da was zelebriert. Also sag mal als aktuelles Beispiel, das hat er auch vorher so angedeutet, ohne es klar anzukündigen. Seine Unterschrift unter das Memorandum of Understanding findet in Versailles statt, wo einer der berühmtesten Verträge oder Abkommen oder so eines Kriegsendes unterzeichnet worden ist, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg. Und er benutzt diesen Rahmen zum Beispiel, das gefällt ihm. Da kann er da, also er weiß, die Kameras sind da, da kann er dann also seine dicke Unterschrift runtersetzen und das Dokument in die Kameras halten. Und da findet er, glaubt er, eine Art von inszenierter Macht, die ihm in irgendeiner Weise bei Leuten Punkte bringt. Und damit vertut er sich jetzt mehr und mehr, weil die anderen Sachen nicht stimmen, weil die Preise steigen, weil die Benzinpreise steigen, weil das mit der Wirtschaft nicht richtig funktioniert, weil die Zölle natürlich den Amerikanern genauso schaden wie allen anderen. Wieder keine konkrete Antwort, außer es ist nicht so einfach, jetzt so zusammenzufassen, ja, weil es spielt so viel eine Rolle.
Aber ich hätte da auch eine Frage zu, Jürgen. Wie schätzt du das denn ein? Also wir haben immer diese verschiedenen Säue. Da könntest du jetzt über den Reflecting Pool könntest du sprechen, wo er jetzt sagt, ja, das hier war Vandalismus, dass da die Algen drin sind. Du könntest über den kolumbianischen Präsidenten, der jetzt offenbar gewonnen hat in einer sehr knappen Wahl, der von Trump unterstützt würde, könntest du reden. Du könntest über viele einzelne Themen sprechen. Das große politische Thema, das, was uns aber wahrscheinlich auch noch in ein paar Jahren beschäftigen werde, ist ja tatsächlich der vermeintliche Friedensschluss mit dem Iran, der ja, also insofern ist ja das Ironie, dass in Versailles dieser Vertrag unterschrieben wurde, denn auch bei dem damals unterschriebenen Vertrag war es so, dass eine Seite irre Reparationszahlungen leisten musste. Wahrscheinlich würde Trump allerdings erschrecken, wenn man sagen würde, das waren übrigens die Verlierer, die da mehr als 300 Milliarden US-Dollar hätten zahlen müssen, so wie es ja jetzt offensichtlich sein soll. Gleichzeitig gibt es da aber ja auch enge Spannungen. Aber ist das jetzt der Punkt, denn das ist immer so, europäisch und deutsche Beobachterinnen und Beobachter, die versuchen immer den Punkt zu finden, jetzt kippt es, jetzt müssen auch die bei Fox News müssen sehen, wie doof Trump ist und jetzt wird er bei Wahlen dann seine Schlappe dafür bekommen. Nimmst du das denn auch so wahr, dass jetzt tatsächlich dieser vermeintliche Deal mit dem Iran, der ja wirklich jeder Beschreibung eigentlich spottet, dass das jetzt tatsächlich das ist, was es vielleicht wirklich so eine tektonische Verschiebung unterstützen könnte, die schon jetzt im Gang ist eigentlich?
Ja, das lässt sich erkennen, weil es gibt da so Rechte, die aber auch Pragmatiker sind, also die nicht jetzt immer nur pure Ideologiepolitik betreiben. Und die haben natürlich klar begriffen, bevor der Krieg anfing, von ihm angezettelt oder von Netanyahu und ihm angezettelt, war die Ölversorgung kein Problem auf dem Rest der Welt. Die Behauptung, dass der Iran 2 Wochen vor einer Atomwaffe stand, wurde vor einem Jahr nach einem Bombardement bestimmter Anlagen im Iran wurde also erklärt, nee, alles ist kaputt hier oder so. Und dann merken auch noch ein paar, die mit ein bisschen längerem Gedächtnis arbeiten, dass der Vertrag, den die Obama-Regierung mit dem Iran ausgehandelt hat, den Trump zerrissen hat,
ja,
spektakulär, dass der all das schon enthielt, was Trump jetzt gerade mit dieser Aktion erreichen wollte.
Aber noch viel günstiger. Waren es nicht da nur 1,4 Milliarden US-Dollar, die gezahlt wurden im Vergleich zu den 300 Milliarden?
Nicht nur das, sondern auch dieser Krieg kostet ja auch den amerikanischen Steuerzahler. Man hat zwischendurch mit 1 Milliarde pro Tag reine Militärkosten, Bomben und abgeschossene Flugzeuge und sowas gerechnet. Also dieser Krieg ist ja nicht für nothing oder so. Das kostet auch die Amerikaner. Also das begreifen Leute in dieser Magerwelt mehr und mehr. Und dann noch dazu, er hatte vor der Wahl gesagt, also er fängt überhaupt keine Kriege an. Wenn überhaupt, dann beendet er Kriege oder so. Hat ja auch seitdem, die Zahl ist ja, glaube ich, inzwischen bei 8 oder so. Er hat ja nach eigener Einschätzung 8 Kriege beendet. Ja. Also all das rund um dieses, sagen wir mal, greifbare Ereignis, das stärkt gerade die Kritik an ihm. Und das geht tiefer als diese, sagen wir mal, jeden Tag irgendein Twitter oder Truth Social oder irgendwie so ein Post oder so, irgend so ein völlig verquasten, verrückten Mist, ja, wo du sagst, der Mann ist doch im Gehirn überhaupt nicht normal oder so. Das wird alles irgendwie weggefegt. Aber hier, das scheint Wirkung zu haben. Also das ist interessant.
Eva, ich hatte dir leider...
Nee, war vollkommen in Ordnung. Ich wollte nur noch einen Rückschluss machen zu dem, womit Jürgen ein bisschen in diese Thematik übergeleitet hat, nämlich das Trikot, was an Trump übergeben wurde. Weil Jürgen, du ja so ein bisschen gefragt hast, ja, wie ist es denn eigentlich mit Adidas und dem DFB? Die Frankfurter Rundschau hat darüber tatsächlich berichtet und hat gesagt, also laut Bundeskanzleramt, also jetzt nicht irgendeine Quelle, sondern wirklich Bundeskanzleramt, war die gewünschte Beflockung im Adidas Flagship Store in Berlin vor der Abreise nicht mehr rechtzeitig umgesetzt worden. Deshalb sei kurzfristig ein anderes Sportgeschäft beauftragt worden. Also ich weiß auch nicht, ob es besser oder schlimmer macht, dass es dann auch eine kurzfristige Aktion auch noch war. Ach, man könnte dem ja einen Trikot mitbringen. Und deshalb ist halt das, weshalb darüber hatten wir bei uns in der Gruppe nämlich auch gesprochen, dass vor allem an der Beflockung, vor allem an der 4 und an der 7 eben, wenn man sie mit den Original-Adidas-Beflockungen vergleicht, eben unterschiedlich sind. Es ist aber halt ein originales, wie es so schön heißt, Adidas Authentic Heimtrikot des DFB. Also das eben halt schon, vielleicht das einfach nur einmal zur Ergänzung. Und es fehlt aber hinten eben auch in dieser Beflockung. Das durfte dann wahrscheinlich dieses andere Sportgeschäft, was hier nicht namentlich genannt wird, eben nicht machen, weil es kein Adidas Flagship Store ist, diese DFB-Beflockung hinten in den Zahlen. Das nur einmal noch zur Ergänzung, weil wir damit das Thema so ein bisschen übergeleitet hatten.
Es gab ja eh einige Probleme mit der Beflockung. Die Vs fehlten ja auch zwischendurch bei der Beflockung der Trikots, was ich irgendwie schräg fand, weil ich gedacht hätte, man bestellt einfach quasi von vornherein die Namen und nicht einzelne Buchstaben in unterschiedlichen Mengen. Naja,
da habe ich eine Anekdote zu. Also als hier der Harry Kane-Transfer zu Bayern sich angekündigt hat, weiß ich aus sehr zuverlässiger Quelle, dass Werkstudenten des FC Bayern in einem abgeschlossenen Büro standen und schon quasi nur aus bestehenden Namen schon die Buchstaben für Kane rausgeschnitten haben, damit man die dann eben so arrangieren kann. Also eigentlich gibt's die nämlich tatsächlich nicht als einzelne Buchstaben, sondern eben so ein Gesamtding und dann zusätzlich ein paar einzelne Buchstaben für Sonderwünsche. Manchmal hat ja auch irgendwie,
genau,
ja, wir
so
alle haben ja schon
diese Trikots
mit Peter hinten drauf gesehen und so, dass er zum 50. geschenkt bekommen hat. Aber ja, tatsächlich, das V ist ihnen ausgegangen. Zu viele Under-Fans da draußen oder Pavlovic-Fans.
Ja, Pavlovic gibt's wieder, aber Under gibt's irgendwie immer noch nicht. Also so ganz verstehe ich diese V-Problematik auch nicht. Ich fand nur auch bei Merz und Trump auf jeden Fall, also es wurde ja auch, glaube ich, von vielen so ein bisschen spöttisch, ein bisschen belustigt zur Kenntnis genommen. Und was eben wirklich auch, fand ich, einfach schräg und auch ein bisschen anbiedernd war, als dann Merz im ARD-Interview darauf angesprochen wurde und dann, glaube ich, so ein bisschen spaßhalber gefragt wurde, auf welcher Position würde denn Trump spielen. Dann meinte Merz so von wegen, ach, der kann alles, ob Angreifer oder Verteidiger, der kann beides. Also auch so, naja, genau. Das wurde auf jeden Fall, wie ich finde, nicht ganz unrecht auch so als etwas anbiedernd beschrieben.
Ja, und
lass uns mal da kurz noch einschieben, die italienische Ministerpräsidentin, wie die jetzt nach Versailles mit Trump umgeht, was die beste Methode ist, den Mann wirklich in die Ecke zu stellen oder auch zu akzeptieren, dass der einen vielleicht zurückballert, rhetorisch oder so. Aber dem zu sagen, ey, sag mal, kannst du nicht vielleicht mal um deine eigenen Beliebtheitswerte dich kümmern oder so, statt dich mit meinen zu beschäftigen? Also, ja.
Gut,
also das war, also, und die Frau hat sich auch wirklich in die Kamera gesetzt, selber, ne? Das sieht so aus wie der klassische, wahrscheinlich gibt's da Assistenten und so, aber es sieht aus wie der klassische Selfie-Video auf Instagram und klar an den Mann gerichtet, an den es zu gehen hat. Das ist, glaube ich, eine sehr lobenswerte Art und Weise. Ah,
vielleicht muss man schon Neofaschistinnen irgendwie loben dafür,
ich weiß, dass Donald Trump. Ich weiß, dass wir jetzt diese Frau auch insgesamt bewerten müssen. Ich bitte um Verzeihung, aber
wir wissen, dass das nicht der Punkt war, den du machen wolltest.
Ich reduziere das auf die Tatsache, dass man mit Trump auch anders umgehen kann. Ja, so wie auch, wir haben ja, glaube ich, auch über Kani gesprochen. In einem anderen Tribünengesprächkontext.
Genau.
Der macht es anders, aber der ist auch klar, ja, im Kopf. Und da ist die Rolle, die Merz spielt, irgendwie für mich nicht auszumachen. Also da ist
naja,
so,
doch, eigentlich glaub, ist sie doch eindeutig.
Merz und Neuendorf sind, Entschuldigung.
Er sagt, we're on the same team, während er ihm das Trikot überreicht. Und er schreibt das auch später noch dazu. Also er sagt das nicht nur. Also die Rolle von Friedrich Merz ist eindeutig. Er sieht sich im selben Team wie Donald Trump. Er bereitet ja hier auch quasi einen Militäreinsatz vor. Die Sicherung der Straße von Hormuz soll auch, sollte sie denn so kommen, mit Bundeswehrkräften durchgeführt werden. Also flugs haben wir da auf einmal dann doch wieder einen militärischen Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten. Also Friedrich Merz hat sich da eindeutig positioniert. Und da fehlt ehrlich gesagt auch eigentlich so ein bisschen die Reaktion meiner Meinung nach, dass das so hingenommen wird und dass der DFB, ich meine, die haben ihr Rückgrat in Katar gelassen und werden auch nie wieder eines entwickeln. Bei Neuendorf ist der Aal unter den Rückgratlosen. Der wird da natürlich nichts sagen, aber anhand dieser Vereinnahmung eben hier wieder von Seiten der Politik des Fußballs mit eben diesem geschenkten Fußballtrikot, dass ja Donald Trump nicht egaler hätte sein können. Also das siehst du ja auch an seiner Reaktion. Das ist ja nicht, dass er sich denkt, genau, oh, endlich habe ich mein Fußballtrikot geschenkt bekommen, sondern es war auch noch eine völlig unnötige Geste. Eigentlich eine Geste, die eigentlich eher so für die deutschen Medien gedacht war, als für die eigentliche Geste. Und dann finde ich es schon wichtig zu erwähnen, mit dieser Geste einher geht eine völlige Unterstützung dieses Präsidenten, bei dem man ja nicht mal eine enge Faschismus-Definition anwenden muss, um ihn als Faschisten zu bezeichnen.
Ja. Und also, ich finde dann auch irgendwie spannend, dass es am Ende mehr Fußballfans tatsächlich sind, die sich darüber aufregen, gefühlt. Also, und halt, aber nicht im Sinne von, der Deutschland-Trikot, was ich auch habe, und das hat er gratis bekommen, so nach dem Motto, sondern halt wirklich im Sinne so, ey Leute, was soll das denn jetzt irgendwie? Vor allem dann, also nicht, dass es das besser gemacht hätte, aber dann halt noch nicht mal irgendwie im Fußballkontext des März und Trump irgendwie bei einem Deutschland-Amerika-Spiel eben irgendwie nebeneinander gesessen hätten oder was auch immer so, sondern halt wirklich an einem ganz anderen Standort nochmal, ne? Und das um das einfach nochmal Kontext zu geben. Aber ich wollte fragen, ob ich die Folge hier so ein bisschen mit einer schönen, noch einer schönen Sache vielleicht beenden soll.
Ja, sehr gerne, Eva.
Und zwar, wer so ein bisschen den Africa Cup of Nations verfolgt hat, der wird vielleicht, gerade wenn man so ein bisschen die Demokratische Republik Kongo verfolgt hat, einen ganz besonderen Fan vermisst haben bisher. Und zwar, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Michel Nkuka Mbola Dinga, der im Prinzip die Statue, also eine Statue von Patrice Lumumba imitiert hat. Gerade auch da den Namen vielleicht mal recherchieren und dann überlegen, warum das Getränk, das nach ihm, also was so benannt ist, nach ihm auf dem Weihnachtsmarkt nicht so heißen sollte. Doppelte Geschichtsstunde an der Stelle. Aber der hat im ersten Spiel gefehlt und soll jetzt aber gegen Kolumbien hoffentlich dabei sein. Er gehört nämlich auch zur, also nicht Lumumba, sondern Mbola Dinga, zur offiziellen Delegation der Kongos und soll jetzt, weil wegen Ebola-Ausbruch das ja alles so ein bisschen schwieriger ist zum Einreisen, soll jetzt aber dabei sein. Und das war, wie ich fand, während des Afrika-Cups immer sehr eindrückliche Aufnahmen. Und vielleicht, wenn man sich auf etwas freuen möchte, dann kann man sich auf diesen Fan freuen.
Ja, auch interessant. Die FIFA, die ja jegliche politische Stellungnahme eigentlich aus Stadien raushaben möchte, auf Jagd nach iranischen vorrepublikanischen Fahnen geht, wie sie damit
revolutionär
umgehen. Vorrevolutionär, ja. Genau, ich hab's noch gemerkt, dass da irgendwas schwierig war. Wobei eigentlich tue ich mich auch schwer damit, das als Revolution zu bezeichnen, weil es war ja eher ein Coup. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, führt jetzt hier zu weit. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, dass er jetzt dann bei dieser WM seinen Platz finden wird und sicherlich auch eben seinen Protest, seinen politischen Prozess, sein Mahnmal fortführen wird. Ja, da merkt man den Moderationsprofi, Eva. Du holst uns hier raus nochmal mit einer schönen Geschichte. Das ist gut. Ihr drei, ich würde sagen, wir hätten noch offene Themen. Wir werden über Trinkpausen und so weiter, werden wir mal wann anders sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wir haben ja auch noch ein paar Panels vor uns und wir haben auch noch ganz viel Fußball vor uns. Ich spreche jetzt einfach für alle. Wir sind jetzt schon gespannt auf das Feedback zu dieser Folge. Die Gewichtung war auch ein bisschen anders als in der vorherigen Folge. Auch das eine Reaktion auf euer Feedback. Also wir lesen alles und wir nehmen dann auch gerne Bezug darauf. Könnt ihr gerne wieder loswerden. Nicht nur bei YouTube, sondern sehr gerne auch unter mitmachen.rasenfunk.de. Ihr drei, ich danke euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Danke euch dreien.
Danke dir.
Ja, danke dir.
Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und gerade zur WM, in der wirklich jeder Fußballpodcast, der Werbung hat, vollgemüllt ist mit Werbung und auch der dümmstmöglichen, die man sich vorstellen kann. Dann lässt man sich von Lukas Podolski erzählen, warum die Kinderschutzeinstellungen bei TikTok angeblich so toll seien. Also wirklich, Leute, in welcher Welt leben wir? Das ist nicht auszuhalten. Also ich bin sehr dankbar, dass der Rasenfunk das nie wird machen müssen, weil es euch da draußen gibt, weil ihr uns freiwillig Geld zukommen lasst, einen Betrag eurer Wahl. Ihr findet alle Infos dazu in der Podcast und der Videobeschreibung und auf rasenfunk.de, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt. Und jeder Betrag hilft uns weiter. Überlegt einfach, welchen Gegenwert eine Sendung wie diese hier in eurem Leben hat und lässt uns dann diesen Betrag zukommen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das getan haben. In dieser Folge möchte ich mich da bedanken bei Jan Hightower Germany, bei Michael, bei Carlito 1904, bei Tim Rambach und bei Danny Chilean. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Naja, du wirst hoffentlich wissen, dass du gemeint bist, lieber Danny oder Danny. In diesem Sinne, Feedback gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Empfehlt diese Folge hier sehr gerne auch weiter. Bleibt oder werdet gesund und dann hören wir uns in diesem Feed am nächsten Montag wieder und im Nationalteams-Feed nach dem nächsten Deutschlandspiel. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Liebe Leute, es ist euch vielleicht aufgefallen, ich habe vergessen, das Musikstück von Jürgen anzusagen, das es jetzt natürlich noch gibt. Wir mussten ein bisschen schnell aufholen, hören, denn wir hatten noch Anschlusstermine und das war sowieso schon eine mehrfach unterbrochene Aufzeichnung. Also, ihr hört jetzt 13th Floor Delivery, das nächste Stück von Rocky River Radio. Das ist nämlich der Name, den Jürgen seiner Formation da gegeben hat. Wir hören Juri Villa am Tenor, Saxophon, Jonas Hochemann an der Posaune und André Vasconcellos an der Bassgitarre. Allesamt sind Brasilianer und aus Rio de Janeiro. Das Ganze ist noch sehr frisch, hat mir Jürgen vor der Sendung geschrieben. Deshalb ist es eher so ein Demo-Mix, aber auch als Demo wird euch das ganz sicher gefallen. Er hat geschrieben, Zitat, mein Musiala an der Bassgitarre hat aber schon ordentlich geliefert mit einem Solo weiter hinten. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit 13th Floor Delivery vom Rocky River Radio.